rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hallo, hier ist Andi Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Nie mehr zweite Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Herzlich willkommen zum weiterhin erstklassigen Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart, dies ist Folge 211 und lieber Yannick, herzlich willkommen erstmal.
Servus, guten Abend Lennart, schön gesungen.
Lieber Andreas, hallo, grüß dich.
Hallo, danke für die Einladung nochmal und schön gesungen, ja.
Sehr ja, schön. Danke. Ja, der VfB hat den Klassenerhalt geschafft. Geil, oder? Im März. Ja. Wir können uns glücklich schätzen. Außer
kein
der VfB...
Kein Last-Minute-Drama wieder. Keine Relegation.
Gott sei Dank. Außerdem hat der VfB natürlich 50 Punkte. Wir haben erst den 24. Spieltag und der VfB hat 3-2 beim VfL Wolfsburg gewonnen im Dibigo-Dopp-Spiel des 24. Spieltags und damit auch herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Folge. Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Wir brauchen den Andreas, glaube ich, nicht weiter vorzustellen. Ihr lest ihn jede Woche. Entweder schreibt er einen Vorbericht auf das nächste Spiel oder interviewt jemanden. Fürs Union-Spiel interviewt er jemanden. Ich schreibe den Vorbericht. Also, der Andreas ist euch wohl bekannt, deswegen überspringen wir mal die Vorstellung des Gastes, würde ich sagen, und steigen direkt ein in die aktuellen Themen. Auch es sind nicht so wahnsinnig viele, ein etwas längeres, der Rest ist etwas kürzer. Zunächst mal gibt es am 21. März, das ist in der Länderspielpause, ein Testspiel gegen Elversberg im Clubzentrum. Diesmal nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus organisatorischen Gründen, sondern mit stolzen 10 Euro Eintritt. Und dann wurde der Spielplan erweitert, sozusagen, also beziehungsweise es wurden neue Spiele terminiert. Heidenheim an einem Sonntagabend um 17.30 Uhr daheim, samstags um 18.30 Uhr in Dortmund, samstags um 18.30 Uhr gegen Frankfurt, sonntags um 15.30 Uhr gegen Bremen. Yannick, was ist mit Samstag 15.30 Uhr Beste passiert?
Ja, gute Frage. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Die Organisation des Heidenheim-Spiels am Ostersonntag. Also wenn ihr da irgendwie geplant habt, euren Osterbraten zu schnabulieren, dann das vielleicht irgendwie mit einplanen, 17.30 Uhr. Ja, ich denke einfach, dass der VfB, auch was die Einschaltquoten angeht, ziemlich beliebt ist. Und auch, wenn man jetzt sieht, Borussia Dortmund bringt natürlich auch eine gewisse Masse an Leuten mit, die einschalten. Also von daher...
Ich wollte sagen, wir fahren ja nach Dortmund, ja.
Ja, genau. Also von daher, das ist... Ich muss ehrlich sagen, diese Samstagabendspiele finde ich eigentlich sehr sympathisch. Also so unter Flutlicht, gerade in Dortmund und auch gegen Frankfurt zu Hause. Ja,
gegen
also,
Frankfurt zu Hause, das geht. Ja, genau, das geht.
Das ist okay. Und ich sag jetzt auch mal nach Dortmund, ich bin ja auch jemand, der regelmäßig auswärts fährt, kann man auch mal an einem Samstagabend hinfahren. Klar, Rückfahrt, bisschen stressig, aber je nachdem auch, woher man vielleicht kommt. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele VfB-Fans, die auch in der Republik verteilt sind. Aber ich sag mal, für den Großteil ist es dann schon auch eine machbare Distanz. Klar, Bremen, das ist natürlich
Sonntags.
Ja, eher semi-gut, sage ich mal. Ne? Aber ja, ich denke, dass es tatsächlich auch ein Stück weit mit dieser Erfolgswelle zu tun hat und dass sich da natürlich dann auch viele Organisatoren sagen, ja, den VfB nehmen wir zweimal als Topspiel. Und dann eben, ja, Ostersonntag finde ich ist ja auch okay, da ist am nächsten Tag für die meisten auch frei. Das Bremen-Spiel, ja, ich denke, das könnte vielleicht auch mit Champions League zusammenhängen, dass da vielleicht auch nochmal die Champions League-Geschichten starten in der Woche.
Aber ja, Bremen-Spiel auch nicht Champions League.
ja, aber vielleicht hat es damit was zu tun oder wir wissen ja alle, was los ist.
Ja, aber es ist interessant, weil wir spielen jetzt Freitag, also wir haben jetzt nur noch Einzelspiele, glaube ich, oder? Wir spielen Freitag jetzt gegen Union, dann spielen wir, Samstagabend in Hoffenheim. Ja, und dann sind schon die Spiele da und dann kommt vor allem noch Bayern und Leverkusen, das werden mit Sicherheit auch keine Samstag 15:30 Spiele sein, also... Bin mal gespannt.
Wahrscheinlich nicht mehr.
Wahrscheinlich wird das letzte 15:30 Spiel wird dann am 34. Spieltag gegen Gladbach.
Dann spielen wir ja. Denn gegen Bayern.
31. Spieltag, oder? Ja, genau. Naja, ah. Bayern, Leverkusen, Augsburg, Gladbach. Das sind die letzten vier Spiele. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe aus der Hinrunde. Ja, genau.
Also, ja, genau.
Sehr viele Einzelspiele. Klar, die Leute wollen natürlich den VfB sehen. Ja? Und nicht noch irgendwie zwischen Hoffenheim gegen Wolfsburg und Stuttgart hin und her schalten. Deswegen. Na gut, also müssen es nehmen, wie es kommt. Eine weitere Info war noch, dass Anthony Rouault, und das hat natürlich auch mit dem mit meinem Gesang zu Beginn der Folge zu tun, Anthony Rouault bleibt dem VfB erhalten bis 2027. Es greift nämlich die Kaufpflicht, jetzt wo wir es auch rechnerisch, jetzt wo uns Leverkusen die Klasse gesichert hat, indem sie Köln geschlagen haben am Sonntag, kann der VfB auch rechnerisch nicht mehr absteigen. 33 Punkte Vorsprung bei noch 30 zu vergebenden Punkten. Und deswegen bleibt Rouault uns erhalten. Das war ja schon lange absehbar, da haben wir schon im Herbst drüber gesprochen, als das rauskam, Yannick. Ja, Andreas, nicht der schlechteste Transfer, oder?
Nee, also ich bin auch positiv überrascht von Rouault. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell einen Impact macht. Wahrscheinlich auch zwangsweise durch den Ausfall von Zagadou. Aber ja, ich bin positiv überrascht. Da kann man auch sehen, dass auch Wohlgemuth gute Arbeit leistet. Ich gab ja ein paar Fragezeichen, als der Wechsel kam von Mislintat zu Wohlgemuth, aber man sieht auch, er hat wohl auch ein Faible für gute französische Spieler, wie man sieht. Also, ja, gut ab.
Und die Ablösesumme ist, glaube ich, gar nicht so hoch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die ist für einen Spieler, der jetzt Bundesliga zumindest mal zweite Reihe ist und durchaus auch mal schon ein paar Spiele von Beginn an gemacht hat und da auch nicht so riesig abgefallen ist, finde ich, kann man aber mal machen.
Gibt es eine Ausstiegsklausel? Hat man da was gehört diesbezüglich?
Keine Ahnung, da mache ich mir jetzt aber bei Rouault noch nicht wahnsinnig viel Gedanken. Also nichts gegen ihn, aber das ist jetzt nicht der, von dem ich jetzt davon ausgehe, dass der jetzt im Sommer von Bayern weggekauft wird. Aber vielleicht wird er das irgendwann, wer weiß. So, wir hatten letzte Woche ein großes Thema, da haben wir lang und breit drüber diskutiert. Da war der Andreas nicht dabei, deswegen kannst du dir jetzt auch gerne noch deinen Senf dazugeben. Es gab, nachdem wir letzte Woche ja gesagt haben, wir haben nichts gehört zum Thema Aufsichtsrat vom VfB, also gar nichts, ja? Also nicht mal ein Statement zu dem Statement von Porsche, was ja der Anteilseigner ist, gab es am 5. gestern, ne? Ja genau, am Dienstag gab es ein Statement. Und weil es so kurz ist, kann ich das sogar in der Folge vorlesen. Statement des Präsidiums. Das Präsidium des VfB Stuttgart 1893 e.V. äußert sich in einem öffentlichen Statement. In den letzten Tagen wurde durch die Medien und in den Medien über den Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG berichtet. Unser Vorsitzender und Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V. wird sich derzeit noch nicht öffentlich äußern, weil wir einige Diskussionspunkte und Wahrnehmungen zunächst intern klären sollten. Nicht sollten. Die Leitlinie für uns wird dabei sein, dass auch in einer nun veränderten Zusammensetzung des Aufsichtsrats die besondere Stellung des Hauptgesellschafters, also der SFVs, und seiner Vereinsmitglieder stets im Vordergrund stehen, sagen Präsident Klaus Vogt, Vizepräsident Rainer Adrian und Christian Rüdmüller, Mitglied des Präsidiums. Andreas, was will uns der Künstler mit diesem Statement sagen?
Ja, viel reden, nichts sagen, ne? Ja. Also sie sagen, dass sie nichts sagen. Ich finde es interessant, da steht unser Vorsitzender und Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V. Ist es jetzt der Vorsitzende des e.V.s gemeint oder war es jetzt
AG? Das Aufsichtsrats.
Ah, okay.
Weil die drei sind ja auch, beziehungsweise Adrian und Riedmüller sind ja auch Aufsichtsräte, deswegen.
Ja, ah, okay. Nee, ich finde es auch ein bisschen komisch jetzt in letzter Zeit, aber es ist auch irgendwie typisch VfB und Vogt, dass da viel wenig kommuniziert wird, viel durch die Medien durchgesickert wird, statt dass man ja klipp und klar mal was sagt, was Sache ist. Aber das ist ja bekannt beim VfB, das hat ja mehr Tradition als gewisse andere Vereine in der Bundesliga. Meine Meinung ist, für mich muss der Präsident des EVs Aufsichtsratsvorsitzender sein. Das ist für mich aus demokratischem Blick einfach der Posten, der legitim zusteht. Ich meine, wir haben immer noch die meisten Anteile in der AG. Das heißt, eigentlich ist es eigentlich schon rechtlich so für uns, muss es eigentlich wünschbestimmt sein. Ich weiß jetzt nicht,
ob rechtlich eben nicht, das hatten wir letzte Woche.
Ach so.
Also der Aufsichtsrat, also es gibt keinen Automatismus. Der Aufsichtsrat der Aufsichtsrat wählt seinen Vorsitzenden in freier Wahl. Ja, also es gibt diesen Automatismus nicht. Das wurde uns zwar versprochen und das hat auch der Geiser noch mal in dem Video bestätigt. Ich habe das ja jetzt am Dienstag auch noch mal im Freunde-Podcast noch mal auseinanderklamüsert, wer das noch mal reinhören möchte. Aber es gibt keinen Automatismus. Aber es haben natürlich alle erwartet bei der Wahl, dass wenn man zum Präsidenten wählt, gerade ob Riedmüller oder Vogt oder Steiger, dass derjenige dann auch Aufsichtsratsvorsitzender wird. Aber das ist keine rechtliche Automatismus. Ja, genau. Aber ich sehe es wie du. Also ich finde auch, dass der höchste Repräsentant des Vereins auch der AG in der AG das höchste Amt begleiten sollte. Aber gut, ja.
Ich weiß, viele schauen Klaus Vogt an und sagen, ja, ich weiß nicht, ob der für diesen Amt geeignet ist und vielleicht soll es doch jemand anderes machen. Aber ich denke mir, nein, weil, ganz ehrlich, wenn wir das jetzt abschaffen, dass der Präsident gleichzeitig der Aufsichtsratsvorsitzende ist, nur weil der Präsident im Amt vielleicht gerade nicht in der Lage ist, diesen Posten zu übernehmen, was ist, wenn der nächste Präsident eben doch in der Lage ist? Wer garantiert uns, dass dieser Präsident dann Aufsichtsratsvorsitzender ist? Mhm. Und das kann uns dann keiner garantieren. Und das ist, was ich sehe. Das ist so eine Art Öffnung der Büchse der Pandoras. Wenn das weggeht, wer weiß, was in Zukunft aussieht. Und irgendwann mal kann man sich auch die Frage stellen, wozu brauchen wir dann den IV noch? Wenn sogar im Aufsichtsrat der nichts zu sagen hat.
Ja. Sehe ich auch so. Also ich sehe das auch äußerst kritisch und was ich nicht verstehe, und ich weiß nicht, Janik, ob du es verstehst, das ist also diese Zusage, wie auch immer die gestaltet ist, die steht seit einem Jahr im Raum. Also die muss wohl im Sommer gegeben worden sein. Das heißt, also wie auch immer, Porsche wird sich das ja nicht komplett ausgedacht haben. Das heißt also, irgendwann hätte man sich über das Szenario mal Gedanken machen können oder man hätte sich in der letzten Woche, seit das bekannt wurde, Gedanken machen können, aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also ich hoffe, man versucht es jetzt nicht wieder auszusitzen jetzt.
Ja, aber dieses Statement ist halt auch wieder so ein Rumgeschwafel und zeugt auch in meinen Augen nicht von hoher Professionalität in diesem ganzen Vorgang. Und so wie du sagst, ich glaube auch nicht, dass sich Porsche das irgendwie jetzt aus den Fingern gesaugt hat. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil egal wie man zu Porsche steht, das ist ein großes Unternehmen, wo seit Jahren auch entsprechend, oder sonst hätten sie ja auch nicht diesen Erfolg mit ihren Produkten, ein Stück weit eine Professionalität an den Tag legt. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und da müsste man jetzt vielleicht mal Klaus Vogt wirklich dazu befragen und sagen, wann hast du da was unterschrieben oder dein Okay gegeben? Das weiß nur er selber, also oder diejenigen, die halt an diesem Prozess beteiligt waren. Ich denke jetzt mal nicht, dass er es gänzlich alleine gemacht hat. Also da werden sicherlich auch noch andere Kollegen von ihm auch Bescheid gewusst haben.
Ich weiß es nicht, es nervt weiterhin. Wir werden es auch weiterhin beobachten. Im Zweifelsfall muss man dann nochmal. Die nächste Mitgliederversammlung kommt irgendwann. Also man kann es versuchen, so auszusitzen, bis zum ersten Mal die Champions League-Hymne im Neckarstadion ertönt, aber auch dann ist irgendwann eine Mitgliederversammlung. Na gut, ich glaube, wir kommen ja auch an der Stelle jetzt inhaltlich nicht, kommen wir dem Problem nicht näher. Deswegen würde ich sagen, kleiner Werbeblock und dann geht's weiter mit dem Wolfsburg-Spiel. Das ist nämlich wesentlich erfreulicher als dieses Thema. Genau, wenn ihr uns unterstützen könnt und wollt, dann müsst ihr nicht Investor bei uns werden, wir müssen keine Absichtserklärung unterschreiben, sondern ihr könnt uns einfach bei Patreon einen kleinen monatlichen Betrag rüberschieben. Wenn ihr das macht, dann kriegt ihr, also wenn ihr damit neu einsteigt, dann kriegt ihr ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr eine Belohnung. Wenn ihr beispielsweise uns auf dem Karl-Allgöwer-Level mit mindestens $10 im Monat unterstützt, dann werdet ihr wieder Daniel in jeder Folge genannt und wir bedanken uns bei euch. Danke, Daniel. Oder wenn ihr auf dem Timo Hildebrand-Level mit $5 im Monat einsteigt, dann bedanken wir uns auch bei euch und nennen euch in jeder Folge. Das gilt auch für den Marc und Ed. Und nicht Ed, aber der heißt der unterstrich Zylinder. Vielen Dank an euch und für diejenigen, die uns auf dem $2-Level unterstützen, der Kakao-Level. Eigentlich müsste man ein Girassi-Level einführen, so $50 im Monat, $100 im Monat. Egal. Der Christian, den nennen wir diese Woche stellvertretend den Christian. Ihr könnt uns auch bei PayPal unterstützen, wie und wann und wie häufig ihr wollt. Das ist dann ganz euch überlassen und schon kleine Spenden helfen uns natürlich hier den Podcast am Laufen zu halten, die laufenden Kosten zu decken und eventuell neues Equipment anzuschaffen oder wir sparen das Geld eben an. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. So, Werbedurchsage Ende. Und wir starten mit dem VfB-Spiel in Wolfsburg. 3:2 ging es am Ende aus. Kurz zur Startaufstellung. Andreas, der VfB startet diesmal mit einer Dreierkette. Ito, Anton und Ruo hinten, dann auf den Außenbahnen Mittelstädt und Wagnermann. Stiller, Karasor ist eh gesetzt. Führig und Mio auf den Halbpositionen und vorne Gerassi. Und da war ja noch angeschlagen, der hat mit seinem Muskelfaserriss. Und zum dritten Mal in der Saison war schon Henry Chase, aus der, ich glaube, der spielt in der U21 normalerweise, saß zum dritten Mal in dieser Saison auf der Bank, kam nicht zum Einsatz. Das noch dazu. Genau, aber wie fandst du die Aufstellung und den Wechsel auf Dreierkette?
Also für mich ist das jetzt nicht überraschend. Ich finde, dass man beim VfB keine feste Aufstellung irgendwie erkennen kann. Ich meine, es gibt viele, die interpretieren das als 4-4-2, dann die nächsten als 4-2-3-1 und jetzt Kicker 3-4-2-1. Ich finde, dass man auch nicht irgendwie das beim Fußball entdeckt hat. Also an dem Roh, Nito sind ja so diese Halbverteidiger. Während im Mittelstädt dann vielleicht eher der linke Mittelfeld und Wagnermann rechtes Mittelfeld ist. Und ja, ab und zu sieht man dann Gyrassi und Mio im Doppelsturm und führe ich dann ja auf der Halbposition. Also der VfB ist sehr variabel. Es ist ja dieses Brighton-Fußball, wo es nicht auf eine Position gibt, sondern jeder hat so seinen bestimmten Bereich, den er abdecken muss. Sag ich jetzt mal so als Fußball-Taktik-Laie. Genau, und ich habe jetzt auch keinen Unterschied erkannt zu den anderen Spielen, muss ich sagen, was die Aufstellung begann. Das sieht für mich immer alles recht ähnlich aus.
Das stimmt, wobei du natürlich Ruhe und nicht als Schienenspieler einsetzen kannst. Aber ja, das stimmt. Ja. Ja, und dann ging's los und Wolfsburg, ich spiele auch einen ganz komischen Fußball diese Saison. Ich wundere irgendwie auch, dass Kovac noch Trainer ist, Janik, das hatten wir letzte Woche besprochen. mit unserem Gast aus Köln. Fand ich sehr intensiv, ein sehr intensiver Beginn, haben wir auch richtig hoch gepresst, was mich jetzt nicht so überrascht hat. Und dann gab es bereits nach 3 Minuten die erste gelbe Karte des Spiels, und zwar für Maxi Arnold. Also ein typischer Wolfsburg-Spieler, mit den ich überhaupt nicht leiden kann. Also Maxi Arnold und Yannick Gerhardt, nichts mit Yannick zu tun, aber das sind so Wolfsburg-Spieler, die dir irgendwie noch in der 89. Minute irgend so ein Ding über die Linie drücken. Genau, aber Maxi Arnold, gelb nach 3 Minuten. Erstmal fandst du es angemessen, dass der Schiedsrichter Benjamin Brandt schon so früh mit den gelben Karten eingestiegen ist?
Ich glaube, das ist immer auch für einen Schiedsrichter relativ schwierig. Also wenn man das Foul sieht, kann man da durchaus gelb ziehen dafür. Die Frage ist natürlich auch, und das ist auch, glaube ich, die Kunst eines guten Schiedsrichters, da dann eben eine Linie festzulegen. In der 3. Minute ist natürlich sehr, sehr früh. Es gibt sicherlich auch Schiedsrichter, die sagen, die nehmen sich den Maxi Arnold zur Seite und sagen, pass auf, noch einmal und dann bist du fällig. Benjamin Brandt hat jetzt hier den anderen Weg gewählt, kann man auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich bin eher ein Fan von der Linie, wenn es jetzt kein absolutes brutales Foul ist oder dunkelgelb, dann zu so einem frühen Zeitpunkt eine letzte Ermahnung und gut ist. Aber wie gesagt, man kann natürlich auch da durchaus die gelbe Karte dann zeigen. Ich finde es halt immer schwierig, wenn es dann gleich so ab der 1. oder 3. Minute dann schon der Fall ist. Ich meine, in dem Fall gut für den VfB, aber weil Maxi Arnold ist ja auch so ein Spieler, der natürlich vorangeht, der auch enorm wichtig ist jetzt für die Wolfsburger, ist der Kapitän, Identifikationsfigur, sofern man das in Wolfsburg auch so sagen kann, aber ja, also man kann es geben, aber aus meiner Sicht
ist schon hart.
Ein bisschen früh.
Ja. Ich fand
strenge auch, Linie.
Ja. Ja, ich war auch überrascht. Ich, wie gesagt, wie du sagst, es hilft uns natürlich, wenn ein Spieler wie Maxi Arnold quasi das ganze Spiel über aufpassen muss, dass er nicht vom Platz fliegt. Und der lebt ja halt quasi auch davon, dass er sich irgendwann eine gelbe Karte, zumindest eine, einhandeln kann.
Ein sehr emotionaler Spieler auch. Also, das darf man auch nicht vergessen, ne?
Ja, aber du kannst halt dann irgendwie, wenn du einen Schiedsrichter hast, der eine etwas längere Leine hat, so rum, dann kannst du natürlich irgendwie die Grenzen austesten und irgendwann kriegst du halt die Gelbe und dann musst du halt aufpassen, aber das ist dann halt vielleicht erst in der zweiten Halbzeit und nicht schon nach 3 Minuten. Also ich fand's auch, ich hatte mich auch überrascht, kann man geben, muss man nicht geben, aber also aus VfB sich beschwere ich mich nicht, auf der anderen Seite, wenn jetzt Karasor nach 3 Minuten gelb gesehen hätte oder Anton, wäre auch schwierig geworden, glaube ich, für uns. Genau. VfB steigt mit viel Ballbesitz dann ein, hat immer noch wenig nach vorne gebracht. Wagnumann hatte eine Chance. Wolfsburg offensiv eigentlich kaum in Aktion. Bevor wir gleich auf das 1-0 dann von Gerasi in der 14. Minute kommen, Andreas, wie hatte der VfB in diesem ja gar nicht so einfachen Auswärtsspiel eigentlich gefallen in der ersten Viertelstunde vor dem Tor?
Das war auf jeden Fall gut. Ich war positiv überrascht, weil ich fand, jetzt die letzten Wochen hat man so ein paar Wackler gemerkt, aber jetzt sah es wieder sehr stabil aus. Man hat den Ball wieder durch die eigenen Linien gut durchbringen können. Man hat sich von dem Wolfsburger Pressing nicht beeindrucken lassen oder einschüchtern lassen. Wir haben unseren Stiefel runtergespielt. Ja, die Chancen haben gefehlt, aber es sah auf jeden Fall schon mal gut aus. Und es wirkte schon wie so eine Frage der Zeit, bis wir das Tor machen. Also, ja.
Ja, und so war es ja dann auch. 14. Minute, der VfB baut das Spiel von hinten auf. Und ich finde das so geil, wie du siehst, wie drei Leute auf Führich draufgehen. Also ist natürlich auch scheiße verteidigt von Wolfsburg, muss man alles so sagen. Aber Führich ist halt auch so ein Spieler mittlerweile, wo dann drei Leute halt auch draufgehen, weil sie Angst haben, dass sonst was passiert. Und dann kommt der Pass auf Mittelstädt, der einfach super viel Platz hat auf dem linken Flügel. Der flankt nach innen, Gerasi, von dem haben wir ja letzte Woche noch gesprochen. Oder beziehungsweise war ja auch im Podcast teilweise Thema, ist der so ein bisschen aus dem Tritt, löst sich mit dem Schritt von seinem Gegenspieler und köpft den zum 1-0-1-19. Das Saisontor. Das war schon, genau, das war so, genauso wie du gesagt hast, Andreas, oder? Man hat quasi nur darauf gewartet, dass der VfB gleich sein Tor macht und dann war es auch wieder sehr schön ausgespielt, fand ich.
Ja, also auch die Flanke war Borna Sosa-mäßig, also hat mir richtig gefallen. Also Mittelstädt echt, also das wird wahrscheinlich jede Woche gesagt, aber er tut Borna Sosa 1-1 wirklich gut ersetzen. Und Gyrassi hat auch, das ist jetzt so, also Mittelstädt, Gyrassi, das ist jetzt dieses Sosa-Kalajic von früher jetzt. Und auch auf einem höheren Niveau teilweise, was Gyrassi angeht. Also wunderschön, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut.
Ja, einfach sehr, sehr gut gemacht. Und Yannick, das ist auch so ein bisschen so diese Selbstverständlichkeit, mit der der VfB jetzt irgendwie auftritt, ne? Du lässt halt den Ball ein bisschen laufen und irgendwann beißt er dann zu.
Das ist mittlerweile dieser viel zitierte Stuttgart-Fußball. Also ich hätte mir nie träumen lassen, dass irgendwann mal Journalisten, Kommentatoren davon sprechen. Also so positiv davon sprechen. Das kennt man eigentlich sonst nur von Top-Teams wie Leipzig, Bayern, Dortmund in früheren Jahren. Ja, das macht einfach Spaß. Das ist super gespielt. Natürlich auch, du hast es gerade erwähnt, nicht gut verteidigt von Wolfsburg, aber ja, einfach perfekt. Wenn man sich das anguckt, die Abläufe stimmen. Die Mannschaft ist super eingestellt und hatte einfach auch, ja, und das ist, glaube ich, auch das, um mal kurz einen Schwenk zu machen zu den Bayern, was den Bayern vielleicht gerade so ein bisschen abgeht, das ist in Stuttgart diese Lust am Kicken, die die Jungs auch haben. Einfach rauszugehen, zu sagen, hey, wir können das, wir wissen, was wir können und wir haben einfach auch Bock drauf. Mhm. Und das ist, glaube ich, manchmal, weil kicken können alle Bundesligaspieler, sonst wären sie ja nicht Bundesligaspieler geworden, aber ich glaube, diese Lust und dieses Befreite, das sieht man dann auch so ein Stück weit, wenn man mal genau hinguckt, auch in diesem Spielzug. Super gemacht.
Ja. Ja. Ich glaube, diesen Höhenflug, den wir haben, das ist auch etwas, das gibt auch der Mannschaft einen zusätzlichen Push. Ey, ich glaube, so ein Spiel hast du auch letzte Saison unter Hoeneß gesehen. Aber das wäre wahrscheinlich dann nicht 3-2 ausgegangen, sondern 2-2 oder wir hätten 2-1 verloren, weil einfach dieses Stück, weil dieses Selbstbewusstsein, dieses Stück Kraft nicht gegeben hat, weil wir eben die ganze Zeit verloren haben oder uns nicht belohnt haben. Ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Ball eben, dass Gyrassi sich dann eben nicht so gut hätte lösen können, hätte nicht dieses Selbstvertrauen und den Ball so schön reinköpfen können. Also, oder Wagnumann beim späteren Tor, um etwas vorne wegzugreifen. Das ist halt auch dieses self-fulfilling prophecy, aber positiv. Wir wissen, dass wir die bessere Mannschaft sind, deswegen gewinnen wir auch.
Ja, genau. Ja. Deswegen spielt es halt auch mit so einer Selbstverständlichkeit und die Flanke kommt an. Genau. Dann gab es in der 16. Minute einen kleinen Schreckmoment, weil da kam der Ball irgendwie wieder Richtung Tor. Yannick Gerhardt hält die Hacke in den Ball rein, aber er geht zum Glück vorbei. Und dann wurde Wolfsburg ein bisschen der Druck wurde größer, Wolfsburg wurde ein bisschen stärker, hat aber nicht so richtige Chancen. Der VfB hat auch sehr gut verteidigt. Teilweise hat sogar Gerasi hinausgeholfen in den 24. Und Yannick, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Wolfsburg, da besteht das Spielkonzept aus hohem Pressing, langen Bällen und Fouls.
Ja, Wolfsburg, das ist für mich so ein ganz, ganz großes Rätsel. Also jetzt mal unabhängig davon, wie wir den Verein finden oder dieses ganze Konstrukt, was da dahinter steht. Die müssten ja eigentlich mit dem Kader, wenn man den mal rein nominell betrachtet, eigentlich viel weiter vorne stehen. Also vielleicht sogar wirklich auch um eine Platzierung in den Top 5 kämpfen. Jetzt rein, wenn man wirklich nur die Namen sieht. Da sind ja wirklich gute Jungs dabei. Lovro Meier, Jonas Wind und wie sie alle heißen. Swanberg, gut, der hat gefehlt, der ist kurzfristig ausgefallen, aber da ist schon eigentlich die Qualität da, um vielleicht auch so einen ähnlichen Fußball zu spielen, wie ihn der VfB gerade zelebriert. Deswegen, aber hier kommt jetzt natürlich dazu, die sind jetzt wirklich komplett unter ihren Möglichkeiten. Das gleiche wie bei uns, hätten vielleicht eigentlich das Potenzial für mehr. Deswegen wundert es mich auch noch, dass Niko Kovac Trainer ist. Mhm. Also wurde ja jetzt auch nochmal bestätigt nach dem Spiel, dass er wohl bleibt. Weil ich glaube, dass diese Mannschaft, und das sage ich jetzt ganz sachlich und objektiv, eigentlich mehr kann, aber natürlich auch total verkopft ist und dann mit so einem Gegner wie dem VfB dann einfach auch in der Situation überfordert war. Dann auch noch zu Hause vor eigenem Publikum. Ja, schwierig. Also dann probiert man es eben rustikal, das haben wir, kennen wir auch aus den letzten Saisons. Dann versuchst du halt auch mal gegen den individuell oder aktuell auch besseren Gegner, versuchst dann halt eklig zu spielen. Das haben die Wolfsburger eben dann probiert. Also so gesehen, vielleicht auch ein Stück weit verständlich aus ihrer Sicht.
Ja, klar. Also
ich würde dir aber gerne bei einer Sache widersprechen. Ich glaube, dass bei Wolfsburg das so Dortmund-mäßig ist, dass die Namen zwar sich gut anhören, vielversprechend klingen, aber ich glaube, dass da weniger dahinter steckt. Also ich weiß jetzt nicht, wer jetzt bei Wolfsburg wirklich so dieser Top-Tier-Spieler ist, dass die wirklich ein Kader, wo man sagen kann, okay, der spielt eigentlich, der muss ja auf europäischem Niveau spielen. Klar, Meier und der andere, Jonas Wind, die sind gut in die Saison gestartet, die kann mit guten Vorschusslorbeeren, aber so wahnsinnig überzeugend haben sie nicht. Klar, Niko Kovac, das ist halt, sein Fußball ist halt eher dieses Gegenpressing, lange Bälle und Bruder, schlag den Ball lang, ich mach ihn rein und sowas, wie unter Frankfurt. So war ich mir sehr überrascht, dass sie überhaupt Niko Kovac geholt haben, weil der braucht eigentlich so ein Team mit wie Union Berlin, so Kämpferfußball, nicht Ballbesitzfußball und mit den Fans dahinter, mit einem lauten Stadion. Ich denke, das passt nicht, aber auch der Kader, den ich finde ihn auch ein bisschen überschätzt. Bei Wolfsburg.
Ja, aber auch Thiago Thomas, der kam ja auch erst zur zweiten Halbzeit rein. Genau, zu der kommen wir gleich. Bleiben nochmal in der ersten. Es gab noch ein Gelb für Riedle Baku, nachdem er sich im Mittelstädt festgeklammert hat. Dann hat der VfB eine ganz gute Chance gehabt, wenn Guirassy diesen langen Ball nicht nur in den Hinterkopf bekommen hätte in der 28. Minute. Und insgesamt, Andreas, fand ich, der VfB hat dann nach der Führung nicht mehr als nötig gemacht, aber dann trotzdem das Spiel ganz gut unter Kontrolle gehabt, so nach einer halben Stunde, oder?
Ja, also das zieht sich auch durch diese Saison. Man geht in Führung und dann versucht man so ein bisschen das Spiel zu verwalten, nicht mehr so ganz so nach vorne zu drücken, lieber dann den Querpass mehr spielt. Da gab es ja diese eine Sequenz, die dann bei Sportshow bei der Wiederholung ungeschnitten gezeigt wird, wo man gefühlt alle 3 Minuten den Ball hat, der dann mit Führis Fernschuss endet, der dann nicht ganz so gut war. Ja, also das zeichnet auch den VfB aus, dass man da auch gut den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen kann.
Ja, naja. Und fast fehlerfrei sehen wir mal von Antons Fehlpass da Richtung Nübel ab, den dann Joachim Mähle sich holt, aber er wird dann zu weit nach außen abgedrängt, sodass er dann nur ans Außennetz schießen kann in der 40. Minute. Also so Dinge hat der VfB doch ab und zu immer noch mal drin. Ne? Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, wann wir das nächste Mal zu Null spielen. Ich sehe es auch gegen Union nicht, dass wir zu Null spielen, weil irgendwie haben wir ein so Ding ist immer drin, oder? Also gut, da ist jetzt nichts draus passiert, aber grundsätzlich.
Ja, vor allem noch Standards, aber da später wahrscheinlich mehr.
Genau. Ja, dann hat der VfB das Ganze in die Halbzeitpause gebracht. Janik, du warst vor Ort in Wolfsburg, habe ich das richtig gesehen?
Ja, ist korrekt.
Dings, in der App, wie heißt sie?
Footballogy, ja, richtig.
Footballogy, genau. Genau, wie war dein Gefühl zur Halbzeit?
Ja, mein Gefühl war eigentlich schon so, dass der VfB wieder so ein Stück weit zu seiner alten Stärke zurückgefunden hat, wieder viel stabiler und strukturierter agiert hat Und ich hatte eigentlich zur Halbzeit dann ein besseres Gefühl wie in den letzten Partien, aber natürlich nur 1-0. Das ist immer ein gefährliches Ergebnis, gerade wenn du auswärts spielst. Ich habe dann schon auch, klar, Wolfsburg ist jetzt kein Hexenkessel, aber ich dachte dann schon, okay, ein Tor und dann kommt eben das Stadion zurück. Und dann, ja, ich bin trotzdem der Meinung, auch wenn der Andreas es anders sieht, Wolfsburg hat dann auch diese Qualität zurückzukommen, letztendlich in so einem Spiel. Und deswegen, ja, als VfB-Fan, haben wir ja auch schon oft hier erwähnt, bist du ja immer so ein bisschen auch zweckpessimistisch, sagen wir es mal so. Also du denkst dann halt, oh, jetzt kommt der Thiago Tomasch und setzt zum Lauf an und vielleicht buddelt Maxi Arnold noch irgendwo einen aus, Eigentor oder irgendwas anderes. Ne? Und dann eben diese Standardgeschichte tatsächlich, habe ich dann auch mit einem Fan im Gästeblock kurz gehabt, oh, hoffentlich kriegen die nicht so viele Standards, die Wolfsburger. Ja. Glaskugel und so, ne?
Naja, also ich finde, es ist ja so ein bisschen so, man rechnet schon damit, dass irgendwas passiert nach der Halbzeit, weil wir in den letzten Wochen auch nicht so, also klagen auf hohem Niveau, gar keine Frage, aber nicht so stabil waren, ja, haben schon gut gemacht, aber es war halt dann, war halt immer schon ein ziemlicher Kampf. Und gleichzeitig bist du aber trotzdem sicher, dass die Mannschaft das Spiel trotzdem gewinnen kann. Und ja, so genauso wie du es gerade beschrieben hast, kam es dann auch, Thiago Tomasch kam dann rein für Vatschaft Czerny bei Wolfsburg zur Halbzeit und hat direkt eine Flanke in den Strafraum geschlagen, die Anton dann übers eigene Tor geklärt hat. Und dann kam auch in der 50. Minute das 1:1 durch Joachim Mähle, wo Wolfsburg eigentlich den Ball genauso laufen lässt, wie wir das in der ersten Halbzeit getan haben vor dem Tor. Und am Ende siehst du dann, wie Mähle hinter Rouault und Anton hinterläuft sozusagen. Also er läuft sich dann frei im Rücken der Abwehr und schiebt den Ball dann, den durchgesteckten Pass dann rein. Andreas, ich hatte das Gefühl, dass Rouault ein bisschen Probleme im Stellungsspiel hatte in der Phase, weil er hat eigentlich keinen richtigen Gegenspieler. Er steht irgendwie dazwischen zwischen den Leuten, zwischen dem Passgeber und zwischen Mähle, ist aber zu weit weg, um den Pass zu unterbinden, dann zu weit vorne, um irgendwie den Raum hinter sich abzudecken. Ich will ihm jetzt nicht die Schuld allein im Tor zu schieben, da war der VfB insgesamt zu passiv. Aber wie hast du Rouault in der Szene gesehen und wie generell die Verteidigung vom VfB?
Ja, etwas unglücklich. Also irgendwie hat man das Gefühl, dass die Mannschaft nicht wach war nach der Halbzeitpause. Das ist aber auch so ein altes VfB-Phänomen aus der letzten Saison. Stoppt man ab und zu mal hier mit. Meine Theorie ist, dass ich glaube, dass Wolfsburg umgestellt hat eventuell und Rouault nicht mehr seinen direkten Gegenspieler mehr genau hatte. Und da musste er sich vielleicht ein bisschen an die Umstellung gewöhnen. Vielleicht hat er deswegen den Empfänger dann aus Augen gelassen, den Mähle. Könnte ich mir vorstellen. Aber ja, das so hätte nicht sein müssen. Das war echt eh sehr schwach verteidigt. Ich hätte jetzt gehofft, dass zumindest Nübel da noch die ganze Parade raushaut, aber also es soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ja. Das war so na, war ja mal wieder klar, der VfB.
Ja, und es ist ja häufiger beim VfB so, dass, oder gerade wenn der Gegner umstellt, wechselt, dass dann so ein bisschen die Zuordnung nicht passt. Das hatten wir auch beim, war das Gladbach-Spiel, wo Rouault dann gerade draußen war? Oder das Bochum-Spiel, ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, das müsste das Gladbach-Spiel gewesen sein, weil gegen Bochum, das war kein Eckballtor. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall. Genau. Es ist doof gelaufen, schlecht verteidigt. Und spannend fand ich aber, wie der VfB darauf reagiert hat. Denn es waren, glaube ich, 17 Sekunden handgezählt. Der VfB hat Anstoß. Der Ball kommt hinten zu Rouault. Der schlägt einen langen Ball nach vorne auf Mio. Der geht in den Strafraum rein und wird ausgerechnet von Mähle dann so lange an der Schulter gehalten, bis er nicht mehr anders kann als zu fallen, und ich glaube, Yannick, den Elfmeter, den kann man geben, oder?
Ja, definitiv. Also da muss sich Mähle natürlich auch ein Stück weit hinterfragen, warum er da die ganze Zeit zerrt und drückt. Also das geht ja wirklich auch ein paar Sekunden lang, und da ist das, also den kann man geben, definitiv. Da stellt er sich auch ein bisschen doof an. Also, da ist er dann auch selber schuld, wenn da auf den Punkt gezeigt wird.
Also finde ich auch, also weil wenn du so lange die Hand an der Schulter da hast, und dann auch im Rennen, das ist ja nicht so, als ob du da stehst und die Hand auf die Schulter legst.
Ja, er
Das
hat
ist
ja
ja.
jetzt auch nicht irgendwie versucht, da seinen Körper einzusetzen. Da sagt ja keiner was. Also wenn du jetzt den Körper einsetzt und beide so im Laufduell sind, er geht nur an die Schulter und drückt Mio runter. Also das ist in meinen Augen ein klarer Elfer, den man auch so geben kann.
Und bevor der, ja, Entschuldigung, wolltest du was sagen, Andreas?
Nee, ich habe zugestimmt.
Ach so, okay. Bevor der geschossen wurde, ging es nochmal richtig ab im Strafraum und ich fand es besonders geil, wie Waldemar Anton dann den Paredes von Wolfsburg mit seinem Blick fixiert, während er noch durch die Gegend geschubst wird, lässt er den nicht aus den Augen. Und ich dachte ja zuerst, okay, das ist einfach nur so ein bisschen, die wollten uns aus dem Konzept bringen, aber wie dann auch aus den Stimmen zum Spiel deutlich wurde, hatten die es schon durchaus auf den Elfmeterpunkt abgesehen, die Wolfsburger. Oder Yannick?
Ja, genau. Also Paredes war wohl, das habe ich dann auch im Nachgang mitbekommen, war wohl am Elfmeterpunkt und wollte den so ein Stück weit manipulieren. Geht natürlich gar nicht. Also nichts gegen irgendwelche Psychospielchen, wenn der Torwart irgendwie da rauskommt und ein bisschen da ja eben diese Spielchen treibt und auch versucht, da den Stürmer ein bisschen zu irritieren oder denjenigen, der den Elfer dann schießt. Aber das, was Paredes da macht, das ist einfach nur unsportlich, unfair, bei allem Respekt, vor der Situation, in der die Wolfsburger aktuell sind. Kennen wir alle nur zu gut, aber das geht gar nicht. Und sowas muss dann auch in meinen Augen geahndet werden. Klar, der Schiedsrichter kriegt es, glaube ich, auch nicht wirklich mit. Ist natürlich auch ein bisschen Gewusel dann. Aber das ist einfach nur unnötig.
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich Paredes war, ob es die anderen auch waren, aber ich
Ich
finde
glaube, es
diese.
war Paredes, die Nummer 40, ja.
Aber er hat keine
Naja.
Gelbe gesehen, gell?
Nee,
Deswegen. Also
nee,
eigentlich muss der
nee.
gelb sein dafür.
Ja.
Genau.
Ja,
Also
ja.
da muss ich immer an Marvin Hitz denken, lustigerweise. Wenn da solche, das sieht man ja tatsächlich auch mal öfters. Auch in anderen Ligen, dass da Spieler immer mal wieder sich dazu hinreißen lassen. Wie gesagt, Emotionen, Psychospielchen, alles schön und gut. Vielleicht auch mal so ein bisschen an den Gegner rangehen, aber da hört es dann halt einfach auf. Das
Ja.
geht gar nicht.
Aber ich finde es halt geil, dass du dann halt so Leute wie Anton hast und wenn du den Blick von ihm siehst, ich fand es so geil, wie der echt so ihn so anguckt so und mit so einem irgendwie hat es geschrieben bei Twitter so ein bisschen cocky, ja, so ein bisschen von oben herab und dann ihn weiter anblickt, obwohl er durch die Gegend geschubst wird. Also ja, natürlich bisschen alles viel Testosteron auch dabei, aber ich fand es auf jeden Fall echt lustig. Und dann, Andreas, schießt Gerassi. Ich fand ihn jetzt nicht besonders gut geschossen, aber sehr, sehr platziert, oder?
Ja, also ich bei Gyrassi weiß man, dass der Ball reingeht. Also selbst wenn der direkt auf den Torwart drauf geht, bei Gyrassi ist das ein Tor. Bei denen hat man so das Gefühl, dass der kann es einfach. Also im Gegensatz zu anderen VfB-Spielern. Ja, also ich fand auch das mit dem Jubel, wenn ich das gerade so lese mit dem Feuerzeug, ich fand, das hat noch zusätzlich so Swag gehabt, wie der dann beispielsweise zu den Fans geht, jubelt, Feuerzeug bekommt und das ihm einfach nichts tut. Ich kenne da Spieler, die würden auf den Boden fallen und einen Spielerbruch rausschinden. Grüße nach Griechenland. Genau. Das kenne ich eigentlich aus meiner Heimat, so dass man dann runterfällt und dann 20, 30 Minuten Spielunterbrechung ist. Die andere Mannschaft weigert sich, weiter zu spielen, bla bla bla. Aber er bleibt stehen und richtig, das hat er so richtig Swag. Also Respekt. Fand ich cool. Da wusste ich auch, dass wir das Spiel gewinnen.
Also ja, also ich einerseits ja, ich also man weiß natürlich immer nicht, was vorgefallen ist. Ich habe mich damals schon ein bisschen über Führich und Mio gewundert in Hamburg, die ja auch direkt nach dem 2-0, glaube ich, als allererstes in die Kurve ge gerannt sind. Und auch Mio, der dann, glaube ich, beim 3-0 dann sich noch oder beim 1-0 sich schon vor der Hamburger Kurve hat fallen lassen. Jetzt Gerassi auch mit der eindeutigen Geste Richtung Heimkurve. Du weißt natürlich nicht, was sie vorher zu hören bekommen haben, gerade während dieser ganzen, also ich weiß nicht, ich war nicht im Stadion, ich weiß nicht, ob du da was gehört hast, während dieser ganzen Rudelbildung. Ich finde es manchmal ein bisschen unnötig, weil ich glaube, wir würden ausrasten, wenn es einer machen würde vor der Cannstatter Kurve. Und da wird auch gehörig was fliegen. Also aus Fansicht finde ich es halt unnötig. Aus VfB-Sicht ist es natürlich, ja, wie du, das hat Zweck halt. Ne? Also wir können hier halt machen, was wir wollen mit euch. Also so ein bisschen bisschen arrogant, aber.
Also, was tatsächlich lustig war, vielleicht, weil du das gerade ansprichst, im Stadion, Der Stadionsprecher hat eine Durchsage gemacht, bitte unterlasst das Pfeifen. Das Schiedsrichtergespann bittet darum, das Pfeifen zu unterlassen. Also das war wirklich...
Ja, ich habe aber das, vorhin noch mal den ich habe das auch irgendwie gar nicht mitbekommen, als ich nochmal im Real Life gesehen habe, aber im Kicker-Ticker stand das, da hat wohl jemand gepfiffen und irgendwer hat das für einen Schiedsrichterpfiff gehalten.
Ah, okay. Ja, gut, deswegen, also das kriegst du natürlich nicht im Gästeblock mit, ja, klar.
Ich habe hab beim Real Life gucken, glaube ich, auch nur irgendwie, keine Ahnung, da gerade nicht hingeguckt. Genau, aber da schieß es dann, dass irgendjemand gepfiffen hat und dann hat irgendein Spieler das für einen Schiri-Pfiff gehalten. Und deswegen hat er das, glaube ich, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, weil ich hatte auch, dass du das gesagt hattest. Aber ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Ich glaube, das war der ersten Halbzeit schon.
Das war auch so eine Szene, wo, glaube ich, Hoeneß und Kovac so ein bisschen aneinander geraten sind. So an der Seitenlinie, wo dann auch der Schiedsrichter zu beiden hin ist und sie so ein bisschen auseinander gezogen hat. Also, sie wollten sich jetzt nicht an die Gurgel gehen, hatten ein kleines Wortgefecht. Also, es war, um auch nochmal auf die Elfer-Szene zurückzukommen, es war dann schon auch ein Stück weit ein emotionales Spiel.
Ja.
Gästeblock hat gut Stimmung gemacht. Die Wolfsburger Spieler natürlich dann auch ein Stück weit emotional drauf. Und klar, das, was Gerasi da macht, muss nicht sein. Wir als Cannstatter Kurve hätten da wahrscheinlich auch nicht toll drauf reagiert, aber ja, alles hat zwei Seiten, ihr habt es richtig gesagt. Dass man dann Gegenstände auf einen Spieler wirft, das geht natürlich überhaupt nicht.
Das geht überhaupt nicht.
Ja. Finde ich auch nicht okay.
Ja, also ich habe es gerade nochmal gefunden, also 29. Minute, es entsteht eine Rudelbildung. Was ist passiert? Zunächst einmal kommt Stiller gegen Behrens zu spät, ihr zu einer ganz anderen Stelle gelaufen wird. Offenbar hat VfL-Torwart Castells einen Pfiff von den Rängen gehört und diesen als Schiedsrichter interpretiert. Okay, keine Ahnung. Ja, also das war das auf jeden Fall. Nochmal für dich zur Aufklärung. Genau, es stand dann 2-1 und Gerasi mit seinem 20. Saisontreffer, Gerasi da ja eigentlich quasi schon, ne? Nicht so in so toller Form ist wie eine Hinrunde, nein, Quatsch, Gerasi mit 20 Toren, noch nie hat ein VfB-Spiel nach 24 Spieltagen 20 Tore und ich glaube, er ist, er hat schon einige überholt, der Topwert für einen VfB-Spieler in einer Bundesliga-Saison liegt, glaube ich, bei 24 Toren in 34 Spielen, Mario Gomez, genau. Und also ich sag mal, wir haben noch 10 Spiele. Ich glaube, Gerasi kriegt doch 4, 5 Tore zusammen mindestens. So Leute wie Freddy Bobic und so. Also ja, das ist auf jeden Fall krass. Also das ist halt das Krasse in dieser Saison, dass du halt irgendwie 20 Tore in 24 Spielen machst. Und du hast halt einfach einen, der 27 Tore in 24 Spielen macht. Und den du wahrscheinlich auch nicht einholen wirst, es sei denn, keine Ahnung, der verletzt sich, was wir ihm nicht wünschen. Oder, keine Ahnung, die Bayern hören jetzt auf Fußball zu spielen, was nach dem Champions League-Spiel gestern, glaube ich, auch nicht der Fall ist. Ja, aber auf jeden Fall krass, dass er Gerasi da jetzt schon diesem einen von vielen Rekorden, die wir in dieser Saison knacken, und dass er den erreicht hat.
Und Gerasi hat nicht mal 20 Spiele gemacht.
Also ja, genau.
Spiele. Also ja. 66 Minuten pro Tor, bessere Quote als Harry Kane.
Ja, genau. Ja, und gleich vermutlich wie Dennis Undorf. Der muss das halt am Freitag wieder nachlegen, ist klar. Ne? Also, das ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Gerasi ist wieder 6 Tore Vorsprung. Gut. Aber zu Union kommen wir später. 2 Minuten später stand es dann 3-1. Dachten zumindest alle. Wagnermann kriegt einen langen Ball. Setzt sich dann gut gegen Paredes durch, der sich ein bisschen verschätzt beim Abwehren des Balles. Und Wagnermann macht ihn dann rein. Stand aber leider ganz hauchzart im Abseits. Was ich interessant fand, Yannick, generell Wagnermann fand ich mit einem sehr guten Spiel. Der war ja die letzten Spiele lief das nicht so gut für ihn. Und vor allem, dass wir in der ersten Halbzeit viel über links gemacht haben, viel Mittelstädt und Führig. Und in der zweiten Hälfte lief viel mehr über rechts. Kannst du dir das erklären, warum dann plötzlich so viel über Wagnermann lief und weniger über die linke Seite?
Ja, das ist eine gute Frage. Da müsste man jetzt vielleicht auch nochmal die Konstellation angucken, wie es da dann natürlich, welchen Gegenspieler er hatte bei Wolfsburg. Ja. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass da vielleicht, war es Tomasch vielleicht sogar? Genau, dass man dann eben sagt, weil Wagnermann hat natürlich einen großen Vorteil, er bringt eine gewisse Wucht mit, einfach aufgrund dessen, dass er auch den Körper dazu hat. Also das meine ich jetzt auch positiv, nicht falsch verstehen. Also das ist ja wirklich auch so ein, könnte ja auch ein Türsteher am Perkins Park sein, so von der Körperstatur
und
her.
Das hat er manchmal schon auf dem Platz auch gemacht, ne? Also dass er irgendwie Brust raus und groß machen und
Richtig, genau. Er hat immer eigentlich eine gute Körpersprache auch. Und ja, das ist auch das, auch wenn er die letzten Spiele nicht gut war. Ich finde ihn trotzdem gut. Der bringt super Anlagen mit. Das ist ein richtig guter Zocker, ein guter Kicker auch. Er hat noch seine Defizite, ja. Aber er hat sich, wie ich finde, auch unter Sebastian Hoeneß noch mal ein Stück weit weiterentwickelt. Kam ja dann auch diese Saison erst spät rein, kam aus einer schweren Verletzung. Das ist eben bei ihm auch so ein bisschen das Problem der Körper. Das Problem hatte er schon beim HSV. Also ja, dem Jungen gönne ich es einfach auch von ganzem Herzen, dass er da jetzt auch wieder so ein Stück weit einen positiven Flow für sich entwickelt hat. Und ja, also ich gehe mal auch ein Stück weit davon aus, es kann natürlich Zufall sein, ja, aber vielleicht hat es auch ein Stück weit mit den Umstellungen in der Wolfsburger Mannschaft zu tun, dass eben Tomasch dann der Gegenspieler war, beziehungsweise da dann eben vielleicht auch von Sebastian Hoeneß die Instruktion kam, komm, wir probieren es jetzt einfach mit der Wucht von Joscha gegen diese, ja, ich sag jetzt mal, rustikale Spielweise von Wolfsburg, ja.
Ja, also das stimmt, du hast natürlich vorher Czerny auf der linken Außenbahn gehabt bei Wolfsburg. Und dann hast du Tomasch, der ein bisschen zentraler gespielt hat. Ich habe es mir gerade nochmal angeschaut bei der Heatmap, und das kann natürlich sein, dass da Czerny dann als Gegenspieler wegfiel und er dann ein bisschen mehr Platz hatte. Genau, leider ganz zart im Abseits, ganz hauchzart, ganz knapp. Aber das, wie wir dann später herausgefunden haben, sollte ihn nicht abhalten. Ansonsten hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen. Gerassi dann noch mit dem Tor aus sehr eindeutiger Abseitsposition. Aber das Spiel war dann richtig offen. Eigentlich, der VfB führte es nur 2-1, aber es war schon mehr, war jetzt mehr so ein Schlagabtausch, fand ich. Und dann kam in der 64. Minute kam dann Jonas Wind rein, der ja vor dem Hinspiel, wo wir noch dachten, oh, ob der jetzt trifft. Mittlerweile hat er seit September, glaube ich, oder seit November nicht mehr getroffen. Also Armin Saar kam rein für Lofro Meyer und Jonas Wind für Kevin Behrens. Andreas, ich habe nicht so richtig verstanden, warum Wolfsburg nicht Wind und Behrens zusammen hat spielen lassen, weil das ist, glaube ich, schon die gefährlichste Kombo, die haben, oder?
Ja, also ich bin jetzt kein Wolfsburg-Experte, aber ich glaube...
Wer ist das schon?
Bitte?
Wer ist das schon?
Gute Antwort, ja. Nee, ich glaube, dass die einfach mit einer einzigen Sturmspitze spielen und nicht mit so einem Doppelsturm. Und wahrscheinlich ist da der Kevin Behrens schon ein bisschen der körperlichere, so der Zielspieler, der die Bälle dann ablegt. Und Jonas Wind eher mehr so der wuseligere Spieler. Aber ja, das ist auch eine gute Frage, aber kann ich jetzt auch nicht beantworten. Vielleicht macht es dann der Nachfolger von Niko Kovac dann, wenn sie dann nächstes Spiel verlieren.
Ja, genau. Also ich war auf jeden Fall froh, dass zuerst Behrens erfolglos versucht hat, Tore gegen uns zu schießen und dann eben Jonas Wind. Dann wollte Wolfsburg gerne Elfmeter haben, nach einem leichten Kontakt gegen Tomasch. Schiedsrichter Brandt hat aber abgewunken. Janik, wie fandst du den Brandt insgesamt? Wir haben am Anfang schon mal kurz über die gelbe Karte gesprochen gegen Maxi Arnold. Wie fandst du ihn insgesamt?
Ja, also... ich fand ihn jetzt eigentlich okay, muss ich sagen. Klar, diese frühe gelbe Karte, okay. Aber es war ja dann doch auch in einigen Szenen sehr emotional und ich fand, da hat das eigentlich ganz gut gemacht. Also habe ich schon Schiris gesehen, die dann anders reagieren. Aber das ist jetzt natürlich auch ein Stück weit nur der Blick aus dem Gästeblock gewesen. Klar, das Abseits von Wagnermann, das kriegt er dann eben aufs Ohr gesagt über den Videobeweis. Ja. Den Elfer, den entscheidet er richtig, sofort auch, also ohne VAR, was ja auch immer positiv ist für einen Schiedsrichter in der heutigen Zeit. Also von daher, ja, war okay. Habe ich schon schlechtere Leistungen gesehen, vielleicht auch mal bessere, aber unterm Strich, die wichtigen Szenen hat er eigentlich gut entschieden. Das ist ja immer für einen Schiedsrichter am Ende des Tages das Wichtigste. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele gelbe Karten es insgesamt waren, aber das hielt sich ja dann auch in Grenzen.
Ja, und ich finde, also was man halt im Fernsehen gut gesehen hat, ist halt, sie hat gut mit den Spielern kommuniziert.
Gute Körpersprache,
nicht,
ja.
Genau, auch, gute ja. Körpersprache und nicht so überheblich, sehr auf Augenhöhe. Das finde ich nicht immer gut, ja, wenn du halt nicht so Schiedsrichter hast, die sich wie so Gockel aufführen. Klar, du läufst natürlich Gefahr, wenn es unübersichtlich wird, dass dir dann keiner mehr zuhört. Aber ich finde, er hatte eine ganz gute Autorität, ohne da jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, du kennst diese Haltung, durchgedrückter Rücken und dann hier, zack, Karte, ausgestreckter Arm und so. Also deswegen, dann finde, er hat das schon gut gemacht. Genau, und auch bei den Protesten der Wolfsburger. Und ich kann auch Niko Kovac, also ich fand Niko Kovac ein bisschen lächerlich hinter, der meinte, ja, also letzte Woche, der Schiedsrichter hat eine andere Linie, wie sollen wir uns denn darauf einstellen? Es hätten auch früher Schiedsrichter nicht unterschiedliche Linien gefahren pro Spiel oder keine Ahnung, du stellst dich auf das Spiel ein und weißt, okay, das ist ein entspanntes Spiel oder das wird entspannt, da muss ich jetzt nicht so die Zügel so eng führen bei den Spielern, oder halt, ja, du lässt es ein bisschen laufen oder eben nicht, ja, keine Ahnung. Ich finde ihn auch in Ordnung. Dann wurden gewechselt beim VfB. Leveding kam rein für Führig und Under für Mio. 71 Minuten kann man dann, glaube ich, bei einer 2-1-Führung auch mal ganz gut machen. Nochmal das Offensivpersonal ein bisschen austauschen. Und ich glaube auch gerade bei Mio und Führig ein bisschen Belastungssteuerung auch machen. Weil du weißt, dass die beiden, die du reinbringst, nämlich Leveding und Under, auch für Tore gut sind. Also du hast da keinen Qualitätsabfall in dem Fall. Wolfsburg drängt dann ein bisschen. VfB hat, finde ich, sehr gut verteidigt. Auch da gibt es diese Szene von Ito gegen Saar, wo dann Saar umfällt. Aber Ito ist, glaube ich, alles sauber löst. Also muss ich echt sagen, defensiv fand ich den VfB bis auf die Gegentore echt stark in diesem Spiel. Und dann kam dann endlich doch noch Joscha Wagner mal die Erlösung, 77. Minute. Und Andreas, das war so ein bisschen die Kopie von seinem Tor gegen Gladbach, dem Anschlusstor gegen Gladbach. Oder der Ball kommt über links auf seine rechte Seite, legt sich dann gerade auf den linken Fuß und knallt ihn dann in den Winkel. Ja, gut ausgespielt wird. So ein bisschen wie es 1-0, oder?
Ja, es war auf jeden Fall ein schöner Treffer. Schön gelöst von Wangnumann, der sieht da die Lücke, zieht da rein. Guter platzierter Schuss. Und das war ja früher der Robben-Move. Mittlerweile kann man ihn noch den Wangnumann-Move nennen, ja, ohne Probleme. also Respekt auch an Wangnumann. Schieß mich da an, der hat auf jeden Fall ein Glow-Up erlebt über die letzten Spiele. Ich hoffe, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt. Das war immer so, das ist ein Manko. Aber wenn er jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnimmt, ist es gut und man sieht, dass er halt wirklich ein guter Spieler ist dahinter. Und ich freue mich auf mehr von ihm.
Ja, der war ja auch lange verletzt Anfang der Saison. Und ich hoffe, dass er jetzt wieder so die Ende dieser Saison jetzt wieder diese Stärke ausstrahlt, die er auch Ende der letzten Saison gezeigt hat. Also, weil da war er wirklich eine Waffe Ende der letzten Saison. Aber halt in einem wesentlich schwierigeren, sportlicheren Umfeld deswegen. Ja. Dann stand es 3-1 und wir dachten eigentlich, okay, das war's. Astor Franks kam dann für Gerhard bei Wolfsburg rein und Lukas Metscher, wird da glaube ich ausgesprochen, ne? Für Paredes. Und 2 Minuten später stand schon 2-3. Und ja, Nick, das war wirklich unnötig, das Ding, oder? Also die Freistoßflanke, natürlich immer wieder ein Standard. Wind köpft an Wagnermanns Rücken. Also irgendwie sind auch die Tore machen, die sind auch irgendwie in diesem Spiel absichtlich oder unabsichtlich irgendwie dann an den Gegentoren beteiligt. Und dann kommt der Ball am Fünfer zu einem Matcher und der schießt ihn halt rein. Janik, kann man das irgendwie besser verteidigen, deiner Meinung nach?
Ja, also sicherlich, indem man einfach beim Standard besser positioniert ist. Klar, dann ist es so ein bisschen ein Durcheinander. Und ein Matcher stochert den dann ja in diesem Durcheinander über die Linie. Aber das ist ja einfach eine eklatante Schwäche in dieser Saison beim VfB. Das ist nicht das erste Mal. Das ist jetzt vielleicht eine Szene, die kann mal passieren, aber in der Häufigkeit, in der es aktuell beim VfB passiert. Also egal, ob im Heimspiel gegen Leipzig, das man ja dann auch gewonnen hat, das Tor gegen Köln entsteht auch aus einem Standard bei der Verteidigung des zweiten oder dritten Balles. Das ist eben auch so eine Sache. Das Tor im Pokalviertelfinale gegen Leverkusen, genau das Gleiche. Vielleicht muss man dann auch, das ist ja immer auch so ein Stück weit die Schwierigkeit bei solchen Situationen, wenn dann so eine Freistoßflanke von der Seite kommt, das frühe Rausrücken, dann ist vielleicht einer blank am Pfosten, am kurzen oder am langen, jetzt mal ist jetzt mal egal. Aber ja, das kann man schon. Also das kann eine Mannschaft wie der VfB sicherlich besser verteidigen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Und ich denke, das ist einfach eine Schwäche. Phil Meisel hat es vor kurzem mal in seinem Podcast gesagt, bei Podcast. Das ist was, was der VfB wahrscheinlich nicht mehr in dieser Saison komplett abstellen kann. Aber man muss es jetzt natürlich auch im Hinblick auf die kommenden Gegner, die da einfach dann auch eine gewisse Qualität haben, mehr wie Wolfsburg und auch mehr wie Köln, bei allem Respekt, da muss man das einfach ein Stück weit versuchen, in den Griff zu bekommen. Weil das ist halt einfach ärgerlich, dass man den schwachen Gegner dadurch auch wieder ein Stück weit zurückholt ins Spiel. Weil nach dem dritten Tor war Wolfsburg für mich eigentlich klinisch tot, um es mal drastisch auszudrücken.
Ja, und du hast halt auch nicht damit gerechnet, dass es nochmal eng wird. Also es war ja dann, es gab noch sechs Minuten Nachspielzeit. Wind und Franks hatten dann zwar noch Chancen, aber der VfB hat es dann über die Zeit gebracht. Dahoud wurde für Stiller eingewechselt in der 97. Minute, das kann ich nachvollziehen. Was mich ein bisschen überrascht hat, oder was mir aufgefallen ist, 86. Minute gab es noch einen Wechsel, Jong für Mittelstädt und Silas für Gerasi. Dass Gerasi runtergeht, wundert mich jetzt nicht, aber dass Silas so spät dann erst kommt und so wenige Minuten kriegt, das ist schon für Silas ganz schön wenig, Yannick, oder?
Ja, durchaus. Ich weiß auch nicht, ob er aktuell noch irgendwelche Defizite hat.
Keine Verletzung, nicht, dass ich wüsste.
Also genau, das ist halt immer die Frage. Es ist vielleicht auch aktuell einfach so, dass auf seiner Position ein Stück weit da dann die Spieler, die da spielen, besser ins Teamgefüge passen. Er hat halt immer noch, ich finde, er hat sich ein Stück weit verbessert, aber er hat halt immer noch seine Schwächen auch einfach und dementsprechend never change a winning team. Du hast da Spieler, die einfach aktuell vielleicht auch einen besseren, ja, jetzt benutze ich das Wort wieder, einen besseren Flow auch haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte ihn jetzt auch nicht von Anfang an gebracht. Ich finde es so interessant, dass jemand wie Silas von der Bank zu bringen, ist eigentlich eine Waffe. Es holt das Kingston quasi rein, um quasi das Spiel über die Zeit zu bringen. Wird auch wieder anders sein, ist mir nur in dem Spiel halt entsprechend aufgefallen.
Vielleicht kriegt er seine Chance gegen Union.
Das kann gut sein. Habt ihr noch was zu dem Spiel?
Ansonsten super Stimmung im Gästeblock. Also wirklich richtig stark. Diejenigen von euch, die es am Fernseher verfolgt haben, werden es bestätigen können. Auch im Gästeblock. Richtig cool. Hat Spaß gemacht. Also großes Kompliment an alle Auswärtsfahrer und Auswärtsfahrerinnen, die mit vor Ort waren.
Ja, war richtig geil. Konnte man auch am Fernsehen sehen.
Ja. 10 Gut. Minuten danach, Stadion war leer, weiter
gesungen. Ja. Gut, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann schauen wir uns mal auf die Hörerinnen und Hörerkommentare. Der Chris, das ist kein Hörer, sondern Teil unseres Teams, natürlich hat geschrieben, unnötig spannend, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Bei Twitter der FW-1893 sagt, ein verdammt wichtiger Sieg, gerade nach den Ergebnissen am Nachmittag und auch wieder eine tolle Reaktion gezeigt auf das Spiel gegen Köln. Yannick, das fand ich eigentlich, das waren zwei wichtige Reaktionen. Einmal auf die Ergebnisse, da können wir gleich noch auf die Tabelle gucken. Aber dass eben Leipzig und Dortmund gewonnen hatten, Samstagnachmittag und am Samstagabend sieht der VfB nach. Und das war ja nur, in Anführungsstrichen, 1-1, war ja keine Niederlage gegen Köln, aber trotzdem war es ja trotzdem so, dass man so ein bisschen unsicher war, okay, wie geht's in Wolfsburg weiter? Wird's wieder nur ein Unentschieden, in Anführungsstrichen? Und da muss ich sagen, hat der VfB echt gut drauf reagiert und auch von Anfang an weg, oder?
Definitiv. Also das ist ja, und das haben wir auch schon sehr, sehr oft erwähnt in dieser Saison, diese Widerstandsfähigkeit der Mannschaft. Also da wirklich großes Kompliment auch an die Jungs, an den Staff. Man merkt einfach, das ist eine Einheit. Und wenn es dann eben auch mal Rückschläge gibt, das kann immer passieren, gerade bei so einem Team auch wie dem VfB. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind, glaube ich, immer noch das zweitjüngste Team oder jüngste Team der Liga. Ich habe es gerade. Also auf jeden Fall, das ist ja auch immer ein Faktor, der da durchaus eine Rolle spielen kann. Und das ist einfach mit eines der Erfolg-Rezepte in dieser Saison, dass es eben immer eine Reaktion gibt von der Mannschaft. Widerstandsfähigkeit, mit Rückschlägen umgehen, weiterzumachen, an der Philosophie auch weiter Bestand haben, das ist wirklich schon stark.
Ja, und das sagt ja auch der Watschak auf Instagram sagt, starke Leistung, kurz die Muskeln angespannt und gezeigt, was in uns steckt. Ja, also das triffst du ganz, glaube ich, also dieses Muskeln anspannen, das ist nämlich genau diese Widerstandsfähigkeit. Du kriegst einen Elfmeter gegen, du kriegst ein Gegentor und so machst du, so, gehst sofort wieder drauf, holst einen Elfmeter raus, bleibst weiter dran und beißt dich dann am Ende durch. Wie gesagt, eigentlich hätten wir das Spiel 3-1 gewinnen müssen statt 3-2, aber trotzdem bringst du noch über die Zeit und lässt dich da nicht noch irgendwie hinten reindrängen. Und auch der Weiß 7287 auf Instagram schreibt, ein echter Charaktertest gegen einen unangenehmen Gegner. Also ich fand auch, also ich fahre ungern nach Wolfsburg. Weil das ist immer, du bist in Wolfsburg, mitten in der Pampa da oben, das Stadion ist kacke, der Gegner ist unangenehm und meistens sportlich überlegen gewesen in den letzten Jahren, das nicht mehr, aber zumindest in den letzten Jahren war das so, das schlimmste Auswärtsfahrt Wolfsburg war immer noch 2016 am letzten Spiel, also ich brauche das Wolfsburg echt nicht und deswegen, und ich glaube, es ist auch einfach, es macht keinen Spaß, da zu spielen. Selbst wenn du 3-1 gewinnst.
Nee.
Der André Sears schreibt, jetzt gewinnen wir auch solche Spiele. Ja, das ist halt auch, in der Vergangenheit hätten wir dann noch 3-3 kassiert. Und der Krisimir Balakow sagt schließlich, das, was du auch schon quasi gesagt hast, Janik, das war doch ein Heimspiel. Ja, genau. Damit haben wir eigentlich alles zu diesem Spiel gesagt. Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen. Und zwar will der Ed Catenaccio 1893 vom Andreas wissen, sollte sich der VfB für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren? Wir gucken gleich auf die Tabelle und sehen dann, wie wahrscheinlich das ist. Und das Schicksal will, dass man auf Olympiakos Piräus trifft. Welchen Verein wird Andreas, also Kalibar 0711, haben wir noch gar nicht gesagt. Natürlich findet ihr den Adress unter @Kalibar 0711. Wem wirst du die Daumen drücken? Olympiakos oder dem VfB?
Also das ist so ja mein Traum, dass dieses Duell international gibt. VfB ist ja auf einem guten Weg. Bei Olympiakos muss man noch schauen. Ich würde, glaube ich, niemandem die Daumen drücken. Ich würde es einfach mich hinsetzen und einfach genießen, so das mal einfach aufzusaugen von Gästefans, die Lieder, die ich kenne, zu hören, von den Heimfans. Und das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel und würde echt einen Traum erfüllen gehen. Ich würde auch beide Spiele machen in Karaskakis und hier. Hauptsache, es wird nicht so ein Spiel, dass man am Ende sagt, ja, hier, scheiß Olympiakos, bla bla bla, oder scheiß VfB von Griechenland jetzt. Und bitte kein 5-0, wie das letzte Gastspiel von Olympiakos in Deutschland, wie in Freiburg. Das braucht es auch nicht. Ich würde es einfach genießen. Also ich würde mich da jetzt nicht festlegen auf eine Mannschaft.
Wobei, wir kommen ja gleich auf die Statistik. Sollte VfB in die Champions League kommen, spielst du gegen keinen Verein zweimal, ne? Du hast dann 4 Heim- und 4 Auswärtsspiele gegen 8 unterschiedliche Gegner. Ja, das ist nämlich, dann hast du nämlich, wenn du Pech hast, hast du irgendeinen geilen Verein, ein geiles Stadion, hast du dann zu Hause, musst du irgendwie zu Hause gegen, was weiß ich, wen spielen und auswärts, dann, wo du vielleicht nicht hinfahren willst, wobei uns das eigentlich egal ist. Wir wollen überall hinfahren.
Aber Finale oder so.
Ja.
Vielleicht. Dann das Finale dann.
Lass uns erstmal ins Achtelfinale kommen mit der Champions League. Eins nach dem anderen hier. Lass uns erstmal in die Champions League kommen. Aber ja, genau, damit ist die Frage beantwortet und wir gucken mal auf die Lage. Nach dem 24. Spieltag, es sind jetzt noch 10 Spiele zu spielen und der VfB ist Tabellendritter. Nachdem wir vor 4 Wochen die 40-Punkte voll gemacht haben, haben wir jetzt die 50-Punkte voll gemacht. 55 zu 31 Tore. Kurz hatten wir auch letzte Folge schon gemacht, dass wir jetzt ein bisschen auch gucken, wie sieht es um uns herum aus. 14 Punkte hinter Leverkusen. Ich glaube, wir müssen die Meisterschaft leider langsam abhaken. Dafür ist durchaus noch zumindest tabellarische Vizemeisterschaft drin. Nämlich wir stehen jetzt wieder 4 Punkte hinter den Bayern. Nachdem die ja nach unserem Unentschieden ein bisschen weggezogen waren, haben die am Freitag nur Unentschieden gespielt gegen Freiburg. Jetzt ist der VfB wieder 4 Punkte dran. 6 Punkte vor Dortmund weiterhin, 7 Punkte vor Leipzig, die auf dem Europa League Platz stehen, 13 Punkte vor Frankfurt auf dem Conference League Playoffs Platz, also der 6. ist dann, da kommst du erst in die Conference League Playoffs. 13 Punkte, das sind 4 Spiele, die du verlieren kannst und Frankfurt hat dich immer noch nicht eingeholt. Von 10, muss man dazu sagen, und 17 Punkte vor Hoffenheim, die momentan 7. sind und nicht international wären. Das heißt, 17, also damit Hoffenheim uns überholt, müssten wir von den letzten 10 Spielen 6 verlieren. Janik, wie fest gehst du davon aus, dass wir nächstes Jahr irgendwie international spielen, sei es in der ersten, in dem Conference Playoffs?
Oh Mann, fiese Frage. Ja, aktuell gehe ich schon sehr stark davon aus. Also da müsste es ja wirklich mit dem Teufel zugehen,
Wenn wir nicht Meister werden, genau. Spaß.
Nein. Ja. Übrigens, Kompliment an den Macher von dem Aufkleber.
Ja.
Falls er zuhört, kann er gerne mal uns welche zukommen lassen an der Stelle. Nein, Spaß beiseite. Klar, die Chancen sind, glaube ich, so hoch wie nie. Da muss wirklich viel, viel schieflaufen, um dass das noch in die Hose geht. Also zu 90%, um es mal in Zahlen auszudrücken, gehe ich davon aus, dass wir ja
Europapokal
paar mehr Stadien sehen werden. Also ja. Jetzt mal Champions League möchte ich mich jetzt noch nicht festnageln. Nee,
würde ich auch noch nicht.
Genau, da ist natürlich jetzt auch ein Stück weit davon abhängig. Ich habe heute gelesen, wenn so und so viele Teams jetzt weiterkommen oder mit dieser UEFA-Cup-Platzierung, dann ist es noch ein Champions-League-Platz mehr sogar auch.
Ja.
Und ich bin natürlich auch ein Stück weit gespannt, was jetzt die Dortmunder noch zeigen. Gegen die spielen wir auch noch.
Ja.
Also das kann natürlich auch, es kann nach oben gehen noch. Wobei Bayern jetzt auch gestern wieder gezeigt hat, was in ihnen steckt. Ja, also es ist schon noch eine spannende Konstellation, aber ich glaube, wir können uns langsam mit dem Gedanken befassen, dass wir dann nächste Saison, gerade für die Auswärtsfahrer unter euch, dann ein bisschen den Urlaub anpassen müssen in einigen Wochen.
Ja, ich bin auch schon am Urlaub und entspannen. Aus genau dem Grund. Aber ja, ganz ehrlich.
Frage.
Ja. Klar.
Was passt, aber was ist jetzt mit dem Pokalsieg? Also wenn jetzt Leverkusen den Pokal gewinnt, ist dann der Siebte auch?
Ja, vermutlich, ne?
Okay.
Ja.
Und was ist, wenn wir aber dann in der Top 2 landen, also wenn wir diesen siebten Platz bekommen und Leverkusen den Pokal gewinnt, ist dann auch der achte Platz international?
Boah, das ist eine gute Frage. Ja, am Ende spielt die halbe Bundesliga, also international. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich gehe davon aus, dass Leverkusen das Double holt. Oder genau, wenn Leverkusen in die Champions League kommt und den Pokal gewinnt, dann dürfte auch der siebte Platz international sein, weil es rückt ja nicht mehr der Pokalfinalist nach, so wie wir 2013. Aber der müsste es irgendwie mit Liga aufgefüllt werden. Aber ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Und es ist nicht nur so, dass der VfB jetzt einen riesigen Vorsprung hat in der Tabelle. Klassenerhalt haben wir schon drüber gesprochen. Wow. Herzlich willkommen. Der VfB hat auch nach 24 Spielen, und das haben wir schon häufiger die Saison gesagt, aber jetzt hat es mal irgendwie auch, wurde es mal breit aufgegriffen, das ist die beste Saison der Vereinsgeschichte nach 24 Spielen. Und in der Vergangenheit hat diese Punktzahl, die wir jetzt hatten, war man teilweise schon Tabellenführer nach 24 Spielen. Diese Saison reicht halt nicht mit 50 Punkten Tabellenführer zu sein, da bist du gerade Dritter. Außerdem sind wir nach Siegen der beste Dritte aller Zeiten nach 24 Spielen. Das muss man sich mal reinziehen. Also, dass wir unsere eigenen Best-Saisonrekorde brechen, da haben wir uns ja schon gewöhnt. Das ist ja schon die ganze Zeit so, dass wir quasi die beste Hinrunde und was weiß ich. Aber dass wir sozusagen der beste Dritte aller Zeiten sind, das ist schon krass irgendwie. Also ich find's einfach geil. Wir sagen das ja jede Woche und irgendwann klingen wir wie eine Schallplatte mit einem Sprung.
Ja.
Aber es ist absoluter Wahnsinn. Ey, 50 Punkte nach 24 Spielen. Ja,
also. Zwei Punkte pro Spieltag, also krass.
In anderen Saisons hätte es wirklich zum Platz an der Sonne gereicht. Mhm. Muss man auch mal sehen. Also, dann wärst du jetzt wirklich ganz oben. Ich meine, Leverkusen, da auch, haben wir auch schon oft erwähnt, absoluten Respekt davor, was die leisten. Also, die spielen richtig geilen Fußball und stehen auch zurecht dort, wo sie sind. Aber ja, das ist unglaublich, wirklich.
Ja. Ja, also das sollte man immer nicht vergessen, wenn man sagt, nur 1-1 gegen Köln oder so. Wir haben kassieren ja noch ein Gegentor. Also ich glaube 2006, 2007, ich gucke nochmal gerade, da hatten wir, glaube ich, nach 24 Spielen, lass mich nicht lügen, da hatten wir gerade in Leverkusen 3-1 verloren. Und da hatten wir 2006, 2007 hatten wir 45 Punkte, 2006, 2007. Hm. Aber da war halt auch noch. Ja, genau. Und gut, da haben wir halt die letzten 8 Spiele dann gewonnen. Das gehört natürlich auch dazu. Das werden wir wahrscheinlich diese Saison nicht unbedingt schaffen. Und da hat aber Schalke als Tabellenführer auch nur 5 Punkte Vorsprung, 4 Punkte Vorsprung gehabt. Deswegen.
So aber wie die Bayern jetzt. Also, wir sind Bayern genau. Liga Nummer 1, was das angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich will mich auch nicht gegen. Also, Vizemeister ist ja auch ein Titel, oder? Also, egal. Es ist auf jeden Fall.
Ich weiß doch, wisst ihr noch, als wir Rückrunden-Vizemeister wurden?
Ja.
Wie wir dann die nächste Saison abgeschlossen haben. Deswegen.
Aber deswegen werden wir ja richtig Vizemeister, nicht nur Rückrunden-Vizemeister.
Genau.
Und es kommt ja doch der Frühling. Und ihr wisst, was Otto Baric damals gesagt hat. Kommt Frühling, kommt VfB. Und also so richtig Frühling ist er jetzt noch nicht. Also, wer weiß. Gut. Wir blicken mal jetzt auf den nächsten Gegner. Der erwartet uns nämlich schon am übermorgigen, also wenn ihr das hört, am morgigen Freitag, Union Berlin. Noch der weitere Fahrplan sieht dann vor, samstagsabends Tipico-Dopp-Spiel in Hoffenheim. Dann ist Länderspielpause. Dann ein Heimspiel gegen Heidenheim und genau, und dann ist vor allem, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, dann soll das Stadion auch fertig sein gegen Heidenheim, soll auch die Haupttribüne wieder freigegeben werden und ich glaube, erst beim Spiel gegen Frankfurt sind auch die Kabinen fertig, also beim Heimspiel gegen Frankfurt dann wird dann die Mannschaft nach über, ich weiß nicht wie lange, mal wieder von der an der Mittellinie einlaufen und nicht unter Türkheimer Kurve raus. Genau. Ja, Union, kurzer Blick auf die, die sind jetzt 14. mit 25 Punkten, haben also genauso viele Punkte wie Wolfsburg, 7 Siege, 4 Unentschieden, 13 Niederlagen, 23 zu 39 Tore. Nur zwei Mannschaften haben weniger Tore geschossen als Union, das waren Köln und Mainz, mit 7, 16 und 19. Union schießt auch nicht besonders häufig aufs Tor, also es ist auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie, also sie treffen nicht häufig und sie schießen aber auch nicht häufig, sie sind also nicht besonders offensiv gefährlich. Jetzt haben sie natürlich einen neuen Trainer, der zwischenzeitlich schon, also nicht mehr einen neuen Trainer, aber sie haben einen Trainer gewechselt, der zwischenzeitlich ein bisschen auf der Kippe stand, nachdem er dann die 3-Spiele-Sperre bekommen hat, aber immerhin unter Nenad Bjelica haben sie jetzt 4 Siege, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen erreicht in der Liga. Haben insgesamt 4x0 gespielt. Zuletzt haben sie jetzt in den letzten Wochen 1-0 gegen Hoffenheim und gegen Wolfsburg gewonnen. Letztes Wochenende gab es eine Niederlage gegen den BVB, deswegen mussten wir auch punkten. So ein paar, also die sind auch in vielen Statistiken nicht so wirklich schlecht, aber auch nirgendwo an der Spitze. Also die haben haben sehr wenig Ballbesitz, am zweitwenigsten. Was es bei Union jetzt nicht wirklich überrascht, weil das war erst noch nie die große Ballbesitzmannschaft. Haben die zweitmeisten Flanken aus dem Spiel heraus geschlagen in der Liga. Laufen die meisten Kilometer. Wer aber, und das ist bei diesen Saisonstatistiken natürlich immer ein bisschen tricky, der beste Flankengeber war Geraldo Becker, der spielt aber mittlerweile für San Sebastian. Das heißt, das hat jetzt für das Spiel wenig Aussagekraft. Die haben die meisten roten Karten mit 5. Ich glaube, Kevin Volland hat schon 2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Spielen normalerweise im 3-5-2. Also Hollerbach ist früher VfB-Spieler, ist auch jetzt durchaus bekannt, ist vorne gesetzt. Daneben spielt häufig Volland. Gosens spielt auf der linken Seite. Auf den müssen wir meiner Meinung nach fast am meisten aufpassen, habe ich das Gefühl, aber können wir gleich noch drüber reden. Juranovic rechts auf der Außenbahn, dann in der Mitte Khedira, auch ehemaliger VfB-Spieler, Rani Khedira, Andras Schäfer und Leiduni oder Toussaint, der im Hinspiel Gerassi gefoult hat. In der Mitte und hinten dann ein absoluter Hassspieler von, nicht Hassspieler, aber ein absoluter Unsympath-Spieler von Hoffenheim, Kevin Vogt. Dann Leite und Döki, war da glaube ich auch schon Döki. Genau, und hinten halt im Tor Renault. Ja, Andreas, wie siehst du Union? Wofür stehen die eigentlich diese Saison? Es wird mir nicht so richtig klar. Klar, in der Hinrunde waren sie im Abstiegskampf und das hat gar nicht funktioniert. Das kann natürlich auch eine Identität sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wofür Union jetzt unter Bjelica in der Rückrunde steht. Bist du aus denen schlau?
Also, jein. Ich habe ja das Interview geführt mit Sebastian, wo der hat mir so einen kleinen Blick in die Union-Welt präsentiert. Also, früher war das ja immer dieses lange Hafer, Flanke rein, Kopfball und Tor oder Standardtore. Jetzt versuchen die es ein bisschen spielerisch zu lösen. Hat jetzt auch nicht so ganz funktioniert. Jetzt ist es mehr so das Gegenpressing und irgendjemand macht das schon rein. Aber ja, ich werde auch nicht ganz schlau. Ich glaube, das für Union ist so ein bisschen die Saison gelaufen. Die versuchen jetzt es einfach souverän zu Ende zu bringen. Absteigen werden sie nicht mehr. International spielen, die werden sie dann auch nicht mehr. Eine Statistik hast du nicht erwähnt. Sie haben 4 Tore nach Standards, sind da ihr unteres Tabellenmittelfeld, das heißt, wir müssen weniger Angst haben mit unserer Statistik. Aber unter Bielsa haben sie sie schon stabilisiert. In der Bielsa-Tabelle sind sie tatsächlich auf Platz 7 mittlerweile. Mhm. Und auch in der Rückrundentabelle sind sie auf jeden Fall in Top 6.
Ja, das habe ich auch gesehen, ja.
Da müssen wir aufpassen, also wir dürfen die nicht unterschätzen. Aber es, ich glaube, dass deren Stil uns liegen wird, wenn wir da wieder über die Flügel gehen. Hat auch für Dortmund geklappt. Als sie da angefangen haben, über die Flügel zu spielen, haben sie so ein bisschen Union knacken können. Und das könnte auch unser Weg zum Sieg sein.
Ja, naja. Henrik, wie siehst du es? Ich hatte ja gerade gesagt, auf Gosens müssen wir, glaube ich, am meisten aufpassen. Siehst du das auch so?
Ja, Gosens ist immer ein Spieler, der mit seiner Qualität für entsprechende Momente auch im Spiel sorgen kann. Also der kann super Flanken schlagen, der hat eine gewisse Erfahrung mittlerweile auch. Das darf man ja nicht vergessen, der hat bei Bergamo und Inter gespielt, also der bringt schon eine Menge Qualität auch mit, auch wenn er sie die Saison nicht wirklich präsentieren konnte, ist, wie ich finde, auch ein sehr, sehr klarer, aufgeräumter Charakter. Also ich höre dem auch tatsächlich sehr gerne zu, hat ja auch einen sehr speziellen Werdegang gehabt und ist auch einer, der sich für seine Mannschaft auf dem Platz auch zerreißt und auch vorangeht. Deswegen, auf den musst du immer achten. Der kann immer mal wieder für entsprechende, ja, aus VfB-Sicht dann auch gefährliche Momente sorgen und die dann auch kreieren. Wie gesagt, seine große Stärke ist halt wirklich seine Flanken, seine Erfahrung und dann eben auch sein Abschluss. Also der hat auch einen richtig guten linken Huf, also da vielleicht drauf achten, auf jeden Fall. Aber das, denke ich, wird Sebastian Hoeneß den Jungs auch mit auf den Weg geben, beziehungsweise wissen das die Spieler sicherlich selber auch am besten.
Ja, und wie blickst du generell aufs Spiel? Was erwartest du jetzt am Freitag für eine Partie?
Ja, also ich denke schon, dass die Unioner weiter versuchen werden, den Abstand eben auch auf den Relegationsplatz zu vergrößern. Die haben sich jetzt auch so ein Stück weit, gut, sie haben jetzt am Wochenende verloren. Ja, die haben verloren gegen Dortmund. Ja,
genau.
Gegen Dortmund zu Hause, aber so wie es der Andreas auch schon gesagt hat, sie versuchen jetzt natürlich die Saison noch ordentlich zu Ende zu spielen. Ich denke jetzt auch nicht, da ist einfach das Polster mittlerweile auch zu groß, dass sie da noch irgendwie in diesen Abstiegsstrudel geraten. Aber die werden sicherlich auch nochmal alles geben, alles raushauen. Gerade auch Freitagabendspiel in Stuttgart. Sie sind der Außenseiter. Ja, das ist eine Konstellation, die birgt immer auch gewisse Risiken. Jetzt auch wieder aus VfB-Sicht gesprochen. Also ich erwarte auf jeden Fall ein sehr kampfbetontes Spiel. Man kennt's von Union. Ich glaube, jeder, der die Bundesliga in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, wie Union spielt. Sie haben sich zwar auch spielerisch ein Stück weit weiterentwickelt, aber haben immer noch diese DNA des Kämpfens in sich und das ist ja auch in Ordnung. Ja, da muss man halt einfach auch so ein Stück weit, wie hat es Waldemar Anton gesagt, klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber versuchen, den Gegner halt frühestmöglich auch zu killen und einfach diese Qualität auf den Platz bringen, die man definitiv mehr hat aktuell wie Union. Und dann muss man eben auch abgezockt sein, gallig, so wie in Wolfsburg, aber eben ohne diese zwei unnötigen Gegentore. Und dann gewinnt man dieses Spiel gegen Union im ausverkauften Stadion auch.
Ja, ich denke auch. Also gerade auch zu Hause flutlich, da wird natürlich auch mal die Atmosphäre eine Rolle spielen bei uns. Und auch ich gehe auch rechne auch damit, dass es ein Spiel wird wie gegen Wolfsburg. Es wird nicht einfach, aber der VfB ist, glaube ich, in der Lage und hat auch derzeit wieder so eine so breite Brust, dass wir einfach in der Lage sind, dann einfach auch unsere Qualität, die wir diese Saison auf den Platz bringen, dann auch hier auf den Platz zu bringen und sich entsprechend dann durchzusetzen und dann den nächsten Sieg einzufahren. Also und du, gleichzeitig hast du halt bei Union und bei Wolfsburg nicht dieses, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen, wie Köln, Mainz und Darmstadt das getan haben. Genau, also insofern. Ich bin recht zuversichtlich, dass dann der nächste Dreier am Freitagabend dasteht. Dann hätten wir auf jeden Fall ein sehr entspanntes Wochenende, weil dann können wir nämlich gucken, was die anderen so machen. Mal kurz bei den Ausfällen gucken. Nate und Zagadou ist klar. Samuel die Benedetto auch. Die fallen alle drei für den Rest der Saison aus. Genki Haraguchi war jetzt krank am vergangenen Wochenende. Muss mal gucken, ob der jetzt wieder fit ist diese Woche. Ich habe noch nicht drauf geachtet bei den Trainingsbildern. Hätte jetzt aber auch nicht die große Rolle gespielt. Ganz interessant ist, dass Anton und Mittelstädt bei 4 gelben Karten stehen. Also bei Anton rechne ich eigentlich damit, dass es irgendwann in den nächsten Wochen die Gelbsperre kommt. Aber auch das, glaube ich, können wir aktuell auch durchaus mal auffangen für ein Spiel. Also solange es keine längeren Sperren sind. Genau. Also ansonsten treten wir am Samstag mit voller Kapelle an und dann vielleicht auch wieder mit Dennis Undaff und Gerassi in der Startelf, oder? Andreas, was meinst du?
Tatsächlich bin ich ja Fan, wenn entweder Gerassi oder Undaff spielen und daneben halt der Mio da ist. Ich weiß, das sind beide unsere Top-Stürmer, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn die beiden gleichzeitig auf dem Platz stehen, nehmen sie sich ein bisschen gegenseitig so die Aufgaben weg. Aber natürlich können sie mich ja nichts Besseres belehren. Und das könnte unser nächster Traumsturm sein. Hätte ich jetzt nichts dagegen.
Weil Hoeneß ja durchaus mal sagt, ich muss ja, was soll ich machen? Die beiden haben zusammen 34 Tore, glaube ich, geschossen. Die musst du eigentlich aufstellen. Aber schauen wir mal. Gut. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne auch eine Rezension da lassen oder eine Bewertung. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns bewerten oder rezensiert. Die Rezension lesen wir dann auch gerne vor, könnt uns auch bei Spotify bewerten. Wenn ihr uns bei YouTube hört, dann folgt uns doch auch gerne auch dort, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer über neue Folgen auf unserem YouTube-Kanal auch benachrichtigt. Genau, ansonsten sagt gerne Leuten weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns immer über neue Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer. Zum Abschluss blicken wir jetzt noch auf die anderen VfB-Mannschaften und auch unsere Leihspieler. Die anderen VfB-Mannschaften sind mittlerweile wieder alle im Spielbetrieb. So. Die Frauen ziehen ins Halbfinale des WFV-Pokals ein. 5-2 gegen den FSV Waldebene Stuttgart. Die waren ja letzte Saison haben sie uns, glaube ich, aus dem Pokal geschmissen, wenn ich es richtig erinnere. Und in der Hinrunde
Sind wir nicht zurückgetreten aus dem Pokal?
Ja, stimmt. Auf jeden Fall haben wir letzte Saison schon gegen Waldebene nicht gut gespielt, in der Hinrunde auch nicht. Aber wir haben ja jetzt Mandy Islacker, ehemalige Bundesligaspielerin, ich glaube Champions League-Siegerin, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ganz interessant, ich bin irgendwann nach dem Pokalspiel oder vor dem Pokalspiel bin ich in so ein Rabbit Hole geraten auf Wikipedia zu Pokalfinals. Und da ist mir irgendwann in den 50ern bei Rot-Weiß Essen der Name Islacker untergekommen und der Opa von Mandy Islacker. Also das ist natürlich, will ich nicht ihre Verdienste als Spielerin schmälern, ich finde es nur interessant. Ne? Ich möchte jetzt nicht als Tochter oder Enkelin von hier vorstellen, ich fand es trotzdem interessant. Ihr Opa hat 1950 Rot-Weiß Essen zum Pokalsieg geschossen und ihr Vater hat unter anderem für Bochum auch in der Bundesliga gespielt und sie halt entsprechend auch, also eine durchaus erfolgreiche FußballerInnenfamilie. Genau, fand ich noch ganz interessant, weil das wir sind, glaube ich, die wenigsten, wenn man hier mit dem Namen nicht viel anfangen kann. Genau, also sie auf jeden Fall mit 2 Treffern gegen die Waldebene, Leonie Kopp ebenfalls mit 2 Treffern, Celine Philipp mit dem 5. Treffer und dann zieht der VfB ins Halbfinale ein, da steht jetzt, glaube ich, noch ein Spiel aus, deswegen ist das Halbfinale noch nicht ausgelost, aber wie ich schon bei Twitter geschrieben habe, wir holen den WFV-Pokal und werden Oberligameister, weil wenn die so weitermachen, dann ja, wird das, glaube ich, eine recht eindeutige Geschichte. Ihr könnt die VfB-Frauen am kommenden Sonntag sehen, wenn ihr nach Herrenberg fahrt. Dort treten sie beim VfL an und starten dann in die Restrunde in der Oberliga Baden-Württemberg. Der VfB 2 ist wieder in den Spielbetrieb eingestiegen mit einem 2-2 gegen, wie hieß es heute bei Potsdam-Stadt, gegen den VfB 3, also gegen die TSG Balingen. 0-2 stand es zur Pause, bevor dann Dominik Notnagel mit seinem ersten Saisontreffer und David Tritschler mit seinem dritten Treffer in dieser Spielzeit noch ein 2-2 rausgeholt haben. VfB ist jetzt Sechster mit 36 Punkten, leider schon 10 Punkte hinter den Kickers. Also Yannick, ich glaube, den Aufstieg in die dritte Liga, den müssen wir vermutlich zu langsam abhaken. Oder wenn es heißt, 22. Spieltag sind, glaube ich, 34 am Ende, ist, glaube ich, in 18er Liga, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Regionalliga.
Muss man jetzt natürlich auch abwarten, wie die anderen da oben dann noch spielen. Ich glaube, in dieser Liga ist es immer auch alles nicht so stabil. Also ja, ich denke aber schon, dass die Kickers, ja, fällt mir jetzt schwer als Roter das so zu sagen, aber dass es dann wahrscheinlich auch die Kickers machen werden. Die haben eine riesige Qualität und ja, wenn wir ehrlich sind, haben sie sich vielleicht auch ein Stück weit verdient dann auch am Ende des Tages, aber ja, wird schwer. Es sind 10 Punkte. Ich habe jetzt hier mal die Tabelle aufgemacht.
Oh. Und es sind noch fünf andere Mannschaften dazwischen.
Ja, genau, richtig. Das darf man eben auch nicht vergessen. Da ist dann auch der FC Homburg mit dabei. Die spielen eigentlich auch eine relativ starke Saison. Hoffenheim 2, auch nicht schlecht. Barockstadt, Fulda, Freiberg, die auch gewisse Ambitionen hegen. Ja. Ja. Aber auch hier steht ja in allererster Linie die Entwicklung im Vordergrund. Die Mannschaft hat sich jetzt auch in dieser Liga etabliert und das sollte eigentlich auch das vorrangige Ziel sein. Und dann kann man immer noch gucken, vielleicht ob man in den direkten Duellen dann auch noch mal was rausholt.
Wobei du hast natürlich einen kleineren Sprung von der dritten in die erste Liga. Das ist natürlich auch schon ein Unterschied, ob du dann dritte Liga spielst mit deiner zweiten Mannschaft und mit deinen Talenten oder halt Regionalliga.
Aber definitiv, ja, definitiv.
Und dann irgendwie gegen Stadt Mainz irgendwie kurz und klein schießt. Auf jeden Fall hat der VfB am Samstag bei Astoria Waldorf die Chance, wieder Punkte gut zu machen auf die Kickers. 14 Uhr ist da der Anpfiff. Die U19 hat verloren, ein bisschen überraschend, gegen Ingolstadt, gegen den Tabellendritten. LJ Bujupi, der einzige Torschütze für den VfB. Es war ein Topspiel. Die U19 ist ja relativ gut aus der Winterpause gekommen nach dem Sieg beim Mercedes-Benz Junior Cup. Ingolstadt war vorher Dritter. Und der VfB war Zweiter, ist der VfB Dritter mit 35 Punkten, hat schon 14 Punkte Rückstand auf Hoffenheim auf Platz 1 bei noch 7 Saisonspielen. Das heißt, man bräuchte jetzt einen Punkteschnitt von 2 Punkten pro Spiel, um die einzuholen. Auch das wird schwierig, glaube ich. Und am Samstag um 12.30 Uhr ist der amtierende deutsche Meister zu Gast beim VfB. Die Mainzer, die wie gesagt in der Youth League ja ein bisschen für Aufsehen sorgen, weil sie ja sich als deutscher Meister, Mainz selber spielt ja nicht in der Champions League, aber ja, als deutscher Meister qualifizierst du dich ja für die Youth League und da durchaus für Aufsehen gesorgt in einer sonst sehr tristen Saison für die Mainzer. Genau, also interessantes Spiel auf jeden Fall. Die sind Vierter, also müssen wir hoffen, dass der VfB nicht noch weiter abrutscht. Und es gibt noch eine gute Nachricht von der U19, und zwar hat Max Herbert heute seinen Vertrag langfristig verlängert. Ja, bei der Jugendspielern wird dann oft nicht gesagt, wie lange sie beim VfB bleiben. Aber Andreas, ich denke auch, nachdem er ja bei der U17-Weltmeisterschaft so im Fokus stand, ist es schon wichtig, den zu halten, den Sohn vom Pressesprecher, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es wird auch wirklich mal an der Zeit, dass sich einer unserer Jugendspieler mal auch in der ersten Mannschaft durchsetzt und dass wir da bessere Durchlässigkeit haben. Und Max Herbert sehe ich auf jeden Fall Potenzial, dass er einer der ist. Er ist ja eine dieser goldenen Generationen damals mit der U17 gewesen, oder? Lass mich lügen. Jetzt bei der U19. Auf jeden Fall ein Spieler, der viel Spaß macht. Und da können wir uns auf jeden Fall auf jemanden freuen.
Ja, definitiv. Also schön, dass das geklappt hat mit der Verlängerung. Ich fand es auch ganz interessant. Ich glaube, Christian Gentner, das war mit auf dem Verlängerungsfoto. Genau. 21. Spieltag in der U17-Bundesliga. 5:0 gewinnt der VfB gegen Jahn Regensburg, den Tabellenzehnten. Karl Kempf mit seinem 3. Saisontor. Matthäus Zickers mit seinem 17. Tunkai Dona mit seinem 18. Saisontreffer. Also die U17 ist auch diese Saison wieder stark dabei. Antonio Janic, 6. Saisontreffer. Salvatore Mule mit seinem 4. Saisontreffer. Der VfB ist jetzt Dritter in der Liga. Es sind noch 5 Saisonspiele. 47 Punkte, 3 Punkte Rückstand auf die beiden führenden Bayern und Frankfurt. Und gegen die Eintracht geht es jetzt am kommenden Samstag 13 Uhr in Frankfurt im Spitzenspiel. Also da kann die U17 vielleicht auch noch mal ein paar Punkte gut machen. Und vielleicht sehen wir zumindest bei der U17 auch eine VfB-Mannschaft mal wieder in den Meisterschaftsendspielen. So, ein Blick auf unsere Leihspieler. Ömer Beyaz spielte am Wochenende gegen Fenerbahce, seinen Jugendclub. 0:2 verlor Hatayspor. Er wurde in der 70. Minute eingewechselt und Hatayspor ist jetzt punktgleich mit den Abstiegsplätzen in der türkischen Super League. 16. davon 20 Mannschaften gerade. Also da wird es auch noch knackig, ob es für den Klassenerhalt reicht. Gildiraj wurde in der 87. Minute eingewechselt beim 1:1 gegen Pogoń Szczecin. Legia Warschau ist 6. in der ersten polnischen Liga. Wahid Fagir war erneut nicht im Kader, der ist immer noch ein bisschen angeschlagen, als Elversberg 0:3 gegen Wiesbaden verloren hat. Elversberg ist das 11. Thomas Castanaras wurde nach 78 Minuten eingewechselt, als die Ulmer 1:0 bei 1860 gewannen und Ulm ist jetzt auf Platz 2 vorgerückt in der Tabelle, nachdem ja Dresden gerade so ein bisschen kriselt. Mit 51 Punkten, also so noch einen Punkt mehr als der VfB, allerdings aus 28 Spielen. Jovan Milosevic ist leider weiterhin verletzt. Und St. Gallen hat gegen Servette Genf verloren am Wochenende, 0:2. Sind jetzt 5. Juan Perea hat mit Hansa Rostock in einem Spiel, was durchaus Beachtung gefunden hat, auch nicht wegen nicht sportlicher Sachen, 0-3 gegen Kaiserslautern verloren. Er wurde zur Halbzeit ausgewechselt, was wahrscheinlich auch ein Anzeichen ist für seine sportliche Leistung im Spiel. Rostock ist das Vorletzte in der zweiten Liga mit 22 Punkten. Luca Pfeiffer hatte auch keinen rühmlichen Nachmittag. Ihr habt es alle mitbekommen, 0-6 hat Darmstadt gegen Augsburg verloren. Er wurde nach 74 Minuten ausgewechselt, konnte also auch da nicht viel zum Spiel beitragen. Und schließlich Mosanko, der beim 2-2 gegen Almere City zur Pause eingewechselt wurde. Im Hinspiel hat er noch 3 Tore gegen die geschossen. Diesmal reicht es nur für ein 2-2 und Heracles Almelo ist jetzt 14. auch in der Eredivisie mit 23 Punkten. Auch da geht es noch gegen den Abstieg. So, wir sind fertig mit dieser Folge und ich danke, gestern haben wir nicht so wirklich, weil Andreas ist ja wie gesagt Teil unseres Teams, aber trotzdem vielen Dank euch beiden für den schönen Abend, das schöne Schwärmen über den VfB. Genau. Danke für eure sehr Zeit.
Gerne. Sehr gerne.
Und wir weisen natürlich wie immer hin auf Sebas Kampf. Seba, der mit seiner Krankheit kämpft und ich weiß nicht, ist er mittlerweile wieder runter von der Intensivstation? Ich habe das nicht mehr so verfolgt die Woche. Weiß
nicht, also vorhin, seine Familie postet ja gerade den Stand, also sein Zustand ist weiter kritisch. Und er macht kleine Fortschritte, aber wirklich gut geht's ihm nicht.
Ja, also auch an der Stelle wieder der Hinweis, geht mal auf sein Instagram-Profil, sebas.kampf heißt das, glaube ich, und lasst ihm mal ein Like, dann einen Kommentar, da freut er sich bestimmt drüber. Registriert euch auch bei der DKMS, noch wie immer der Aufruf, weil das rettet auch Leben. Und wir hören uns nächste Woche wieder, nach dem Spiel gegen Union Berlin. Ich hoffe, wir können dann ja noch über einen Sieg des VfB reden. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, servus.